So, Freunde der Sonne, das ist der wievielte Podcast, Herr Laschewski-Vogt?
Der 13. Herr Daniel Puck. Lassen wir dich erstmal aufkauen.
Herr Alexander Kappan, macht es Ihnen immer noch Spaß?
Ja, noch macht es mir Spaß, auch wenn es, wie gesagt, der 13. ist mit Unglück behaftet, aber ja.
Ja, Freunde der Sonne, ich bin nicht Stefan Effenberg, ich bin Daniel Puck und würde euch herzlich begrüßen zu dieser Session.
Du bist der Einzige, der anscheinend zweimal vorgestellt worden ist, aber das macht ja nichts. So bleibt der Name in Erinnerung.
Ja. Das ist gut.
Ja, genau. Wir wissen ja, wir sagen auch zweimal Alexander,
das ist auch doppelt. Das stimmt eigentlich auch wieder.
Ja, aber was machen
für eine
wir
Woche?
Eigentlich?
Tokyo Game Show Woche.
Ja.
Das hat geknallt.
Ja.
Was war denn da so euer News-Highlight?
Ich bin Daniel Puck. Ich bin nicht Stefan Effenberg.
Hey, Daniel Puck. Tokyo Game Show.
Ja.
Erzähl mal was.
Ich esse gerade viel lieber einen Keks im Moment. Also Alexander Kappan, erzähl
so,
du mal
so
was.
So langweilig kann es in Japan nicht gewesen sein.
Nee, auf jeden Fall. Wir haben ja gesehen, Sony hat ja eine Pressekonferenz gehalten. War ja die einzigen. Das ist ja, scheint ja so Sitte zu sein. Microsoft hat das ja letztes Jahr gemacht. Die haben ja auch gesagt, so, ja, sorry, wir hätten ja auch gerne eine gemacht, aber das ist nun mal so.
Aber für die 5 japanischen Käufer machen wir jetzt keinen Aufriss.
Genau, und aber wir haben ja trotzdem was zu zeigen, haben sie ja auch gemacht. Ich meine, im Endeffekt hat man ein bisschen was von Crackdown 2 gesehen, von Seiten Microsoft. Und
was total unimpressive aussah. Also es ist zumindest, man im Internet
ja, was man jetzt gesehen hat, dieser eine komische...
Hallo, der erste Teil, der sah auch nicht so impressive aus.
Ja, es geht darum, was man gesehen hat an 10, weil es war halt so ein Multiplayer-Gefecht und das war so irgendwie diese
riesen Stadt mit zwei Typen, die sich... Damals noch auf der Gamescom Convention.
Da, lässt einen auch nicht gerne ausreden.
Nee, lass ich auch nicht. Da konnte man Crackdown 1 irgendwann erst, das ist ja 4 Jahre her, erstmals anspielen und da war jeder total enttäuscht und alle sagten, das wird nichts. Und dann hat es doch Spaß gemacht.
Es war ja nicht, dass wir enttäuscht waren, sondern das war einfach vom Gameplay, weil du hast halt einfach nur zwei Typen gesehen, die sich in der Stadt gekriegt haben. Das war jetzt einfach, da kann man jetzt nicht sagen, ja, also eigentlich hätte man, also ich meine, wenn ich das jetzt in 2 Jahren so spielen sollte, dann würde es mir auch nicht mehr Spaß machen.
Ich weiß, ich sehe es ja genauso, aber wie gesagt, damals auf der Games Convention war es auch so, dass einen das Gameplay eben überhaupt nicht interessiert hat und man das total doof fand. Und dann nachher, also deswegen würde ich mir da jetzt keine Sorgen machen.
Ja, schauen wir mal, genau. Also ansonsten, eine große Nachricht war natürlich noch von Nintendo, die Preissenkung, und für die Wii erstmal nur für Amerika angekündigt und für Japan, aber mittlerweile eben auch vom deutschen Handel bestätigt, ab dem 2. Oktober, sprich nächste Woche, die Wii auch in Deutschland statt 249 für 199 bringt ein bisschen Bewegung rein. Damit ist die Wii jetzt lustigerweise wieder die günstigste Konsole. Natürlich, ich lasse jetzt mal die Xbox Arcade raus, die sich sowieso kein Mensch, der bei Verstand ist, kauft. Aber PlayStation damit mit 299, Xbox Elite mit 249 und die Wii jetzt für 199. Die Frage ist halt natürlich, wem kann man die Wii jetzt noch ans Herzen nehmen?
Hat ja jeder schon, also.
Eben, also jeder, der sich an... Also die meisten sind ja eher, glaube ich, so frustrierte Hardcore-Gamer, die Wii haben und sagen, da kommt irgendwie nie Nachschub oder wenn nur ganz wenig. Jetzt kommt natürlich noch ein Dead Space Extraction oder so, aber ansonsten...
War es ja jetzt nicht so schlecht. Also ich glaube schon, dass du auf jeden Fall die Leute irgendwann damit erreichen kannst, wenn irgendwann mal sowas wie ein neues Zelda kommt oder sowas. Dass dann halt die Leute, die sagen, für die Wii, die würde nur bei mir verstauben und wenn die jetzt zu einem doch dann vielleicht bis dahin noch günstigeren Preis zu haben ist, dann sagen sie vielleicht die Hardcore-Gamer, okay. Und Nintendo natürlich da auch noch ein bisschen Arbeit sich macht, dass der halt mehr Hardcore-Titel bringt. Dann kann ich schon glauben, dass die Leute dann sagen, das ist mir vielleicht wert, halt um ein gutes Zelda oder um ein gutes neues Metroid zu spielen, da hole ich mir die vielleicht.
Was ich immer witzig fand bei der Preissenkung von Wii ist die Tatsache, dass bei der Sony PlayStation, die damals mit 599 Euro angefangen hat, immer nach einer Preissenkung gerufen worden ist. Also das ging dann eher bis zur 390er-Schwelle. Und selbst für 390 Euro haben viele gesagt, ich warte mit dem Kauf der PlayStation, bis sie günstiger wird. Ist sie jetzt geworden, 290 plus diese Hardware-Revision halt, die Slim, die sowieso ja ein bisschen energiesparender ist.
Ja.
Und jetzt plötzlich rennen die Leute wie blöde in die Geschäfte und kaufen das Ding, was ja eine coole Sache ist. Aber ich habe so den Eindruck, ich kenne niemanden, der gesagt hat, den Wii würde ich mir holen, aber nur, wenn er 50 Euro billiger ist. Ja. Also der Wii scheint mir eine Gruppe anzusprechen, die sozusagen ja gar nicht so preissensitiv ist.
Wobei am Anfang war die Wii ja eigentlich die günstigste Konsole ganz am Anfang.
Ja.
Das heißt, da war es schon keine Hürde,
weil
sie sowieso jetzt auch nicht so teuer an den Start gegangen ist. Man muss ja auch noch dazu sagen, auch wenn sie jetzt wieder die günstigste sein sollte mit dem neuen Preis, haben die anderen beiden Konsolen doch die geileren Bundles, wo man noch Spiele mitbekommt und Controller und was weiß ich, alles so eine größere Festplatte und sowas hat dann Nintendo jetzt erstmal wieder nicht angekündigt.
Was nicht mehr funktioniert, ist der Witz, dass man sagen kann, guck mal, die PSP Go, dafür kriegst du eine Wii oder so. Mittlerweile ist die PSP Go jetzt eben also in so einem mittleren Preissegment.
Die ist jetzt teurer.
Man weiß ja, am 2. Oktober startet sie in Deutschland. Ist ja auch immer ein heißes Thema.
Die PSP Go jetzt.
Die PSP
Go.
Genau.
Das ist mal wieder ein heißes Thema.
Die ganzen, die das gleich am Launch kaufen, die wenn man Händlern trauen kann, die paar People, weil bis jetzt höre ich immer nur aus Händlerkreisen, dass sehr wenig Nachfrage nach der PSP Go ist.
Das ist verständlich.
Die freuen sich zumindest dann über Gran Turismo das heißt ja nicht 5.
Gran Turismo PSP.
Gran Turismo PSP Mobile oder so.
Da muss ich aber sagen, ich finde, das ist, also ich zum Beispiel, oder ihr, würdet ihr euch jetzt die PSP Go holen?
Nö. Siehst du? Weil einfach sich ja an dem Spielangebot nichts geändert hat.
Genau. Und da zum Beispiel, da finde ich vielleicht sowas wie dieses, was mal demnächst noch kommen wird, irgendwann mal dieses Metal Gear Solid, dieses Peace Walker. Das zum Beispiel finde ich ganz interessant, so vor allem halt natürlich für Metal Gear Fans und aber auch eben welche, die halt Metal Gear halt noch weiter spielen wollen, weil ich meine, mit dem neuen, was ja jetzt kommen wird, dieses Rising für die Xbox und die PS3, das wird ja dann halt eine Art, ein völlig neues, mit dem komischen Ninja oder sowas wirst du da wahrscheinlich das Spiel können.
Auch abseits der Spiele, ich habe halt das Gefühl, dass das da auch wieder Apple einen Einfluss hat, weil durch iPod Touch und iPhone natürlich so ein Handheld nicht mehr so cool wirkt wie früher. Und so als Multimedia-Device, wo du auch ja noch MP3s hören kannst, ins Internet gehen kannst und so, da ist einfach so ein iPhone viel cooler. Und deswegen glaube ich, das hat auch der PSP dann geschadet.
Auf jeden Fall. Der Markt bricht so langsam weg, weil vor allem eben so von den spielerischen Umsetzungen her ist halt der DS immer noch die Königsklasse.
Ja.
Zumindest was halt so den Spielspaß angeht, den es halt mit Stylus, Mikrofon und all diesen Schnickschnack
wirklich das macht halt eben, lässt es eben noch autarker darstellen. Weil ich meine, was hast du bei der PSP Go?
Da hast du hast halt den Vorteil gegenüber dem iPhone, dass du eben einen Controller hast.
Genau, also, aber ich meine, aber sonst ist es halt, sich das es, ist, so. Es ist halt eine, man kann fast schon sagen, zurückgebliebene Art des Spielens, weil du halt da nichts mehr berühren kannst. Also es ist nicht mehr so innovativ, es ist eben nicht mehr cool, wenn du mit so einem Ding in der U-Bahn sitzt, weil dann holt derjenige neben sich, holt sein iPhone raus, schüttelt dann und dann, und dann ist ja der Checker, weil das da irgendwie Zisch macht.
Die Spiele der letzten 3 Jahre für die PSP waren halt immer abgespeckte PS2-Versionen, bis auf ein paar wenige Ausnahmen. Klar gab es auch gute Spiele, wie das Dexter
oder das God of War,
Chains of Olympus. Natürlich, aber die meisten waren ja dann immer so eine Portierung von PS2-Spielen, die dann ein bisschen schlechter aussahen. Das hat jetzt nicht so gerissen. Was natürlich auch unschön ist, wenn du jetzt schon eine PSP hast und du, nehmen wir mal an, du gehörst zu denen, die jetzt eine große Spielebibliothek zu Hause haben, dann hast du halt dem jetzt auch nicht mehr so viel Freude, weil es war ja anfangs versprochen worden, dass man sich da vielleicht bei Sony was überlegt, wie man denn diese ganzen UMDs, die man jetzt zu Hause hat, auf die PSP Go bekommt. Ob es da irgendeinen Weg gibt.
Oder irgendwie einen Code dann bekommt
oder
sowas. Oder beim Händler eintauschen, aber da haben die Händler dann wieder gesagt, Leute,
ich kann das ganze Altmetall wegmachen.
Stattdessen gibt es eigentlich keinerlei dieser Programme, sondern stattdessen gibt es halt diese Umtauschaktionen, dass du deine alte PSP einmal registrierst, gleichzeitig mit der PSP Go. Und du musst eine UMD drin haben, das ist völlig egal, welche. Und dann bekommst du in einem bestimmten Aktionszeitraum, der ist bis Anfang nächsten Jahres, bekommst du 3 Download-Spiele kostenlos. Die sind aus einer Auswahl von 10, das sind so ältere Spiele. Und da ist dann zum Beispiel so ein Killzone Liberation dabei oder sowas. Das ist so quasi als kleines Dankeschön für die Armschlucker, die halt klar PSP-Käufer der ersten Stunde sind. Und damit die auf eine PSP Go umsteigen. Allerdings muss ich sagen, wenn man das sich so anhört, haben die natürlich im Grunde eigentlich jetzt gar keinen Grund umzusteigen.
Genau.
Weil sie bekommen ja alle Spiele auch so. Sie bekommen ja auch die Spiele alle runtergeladen. Also dieses Runterladen geht ja nicht nur auf der Go, sondern es geht auch auf der PSP 3000 oder 2000, wenn du halt einen dicken Memory-Stick drin hast.
Ja, ja.
Deswegen, Sony fährt da wirklich, finde ich, auf der PSP-Schiene noch ein bisschen abenteuerliche
Route. Also ich glaube, das Ding, das wird absolut floppen. Also ich glaube einfach, dass dieser der Markt für ein klassisches Hardcore-Handheld, der ist nicht mehr da.
Der ist schon seit dem Gameboy damals nicht mehr da, weil seit Konsolen sich wirklich richtig krass abheben von der Grafik.
Naja, Moment mal, also
ich glaube,
der Markt ist natürlich völlig da. Der Nintendo DS
mit seinen 130 Millionen
verkauft.
Also deswegen sage ich, er sagte ja genau, der klassische Hardcore-Markt. Und das ist ja jetzt nicht mehr so auf dem
DS. Und das, glaube ich, aber liegt jetzt nicht an den Konsolen, sondern das liegt nämlich eher daran, eben, dass du hast einfach nicht mehr, es ist eben nicht mehr cool
aber genug. Aber gab es denn schon mal einen Hardcore-Bereich? Also ich meine, der Gameboy war ja nur kein Hardcore-Gerät.
Nee, aber Moment,
klar,
die ganzen Zeldas kamen, damals hast du dir wirklich noch einen Gameboy geholt, weil du gute Spiele spielen wolltest.
In dem Alter, wo du einen Gameboy gespielt hast, also bei dir waren das ja 5 Jahre oder so, aber in dem Alter warst du ja auch kein Hardcore-Spieler.
Natürlich.
Also ich hatte meinen Gameboy 1989, da war ich 13, da war ich
kein Hardcore-Spieler.
Und sobald ich einen Super Nintendo hatte, war der Gameboy aber in der Ecke.
Ja, genau. Also, da hat diese Entwicklung immer mehr so den Lauf genommen, dass du dir ein Handheld nur noch geholt hast, wenn du dir gesagt hast, ich will irgendwas unterwegs machen und dann mein Spielegerät
auspacken. Ja, natürlich sagen,
genau. Du hast es nicht mehr geholt, weil du wirklich diese Spiele spielen wolltest, auch zu Hause. Das war nicht mehr so der Hauptgrund.
Das stimmt natürlich. Das hatte eher diesen Community-Faktor. Also halt, dass du dich mit deinen Freunden triffst, dann über Linkkabel oder sowas. Ich meine, das konntest du ja damals noch nicht machen.
Spekulierst du wieder aus der Sicht von jemandem, der Freunde hat.
Ich meine, so, das hat ja Pokémon zum Beispiel, das war ja eigentlich so die Hochzeit der Hand hältst, als Community-Gedanke. Das muss man schon sagen.
Aber also ich das finde, fällt jetzt halt weg. Die Handhelds waren halt damals, genauso wie sie heute sind, da hat sich, glaube ich, nicht viel geändert, für bestimmte Altersklassen erstmal eine Einstiegsdroge.
Ja.
Also bevor man irgendwie eine große Konsole hatte, hatte man meistens erstmal ein Gameboy.
Man hatte keinen Fernseher
im eigenen Zimmer und so hatte man seine eigene Spielkonsole.
Ja, das funktioniert jetzt natürlich nicht, wenn die PSP Go teurer ist als die Wii.
Ja.
Nee, aber wie gesagt, also ich glaube schon, dass dieser Markt, dieses Segment tot ist, dass nur noch eigentlich sich sowas durchsetzt, wie eben diese Casual. Ich glaube, du auf Handheld hast du halt tatsächlich nur noch diese Casual-Geschichte. Das ist also,
aber sowas wie Professor Layton oder so
zum Beispiel, ja, aber das
oder andere eben, Spiele sind ja keine Casual-Games.
Ne? Naja, Professor Layton ist auch ein Casual-Game. Also ich meine, ja, das kannst du auch in jedem Rätsel machen. Recht.
Ja, das, also, aber mir würden jetzt bestimmt, wenn man jetzt nach einem Moment überlegt, dann gibt es auf dem DS natürlich auch noch Spiele, die nicht so casualig sind.
Nee, natürlich, aber die sind dann auch nicht erfolgreich. Also ich meine, so ein GTA Chinatown Wars war kein Erfolg. Und das ist ja wohl einer der besten Titel auf den DS.
Ja, aber das liegt ja eben vor allem daran, dass mittlerweile kein Spiel, was nicht von Nintendo kommt, mehr erfolgreich ist auf dem DS, weil einfach die
Verkaufszahlen
dieser Schummelmodule so hoch angestiegen sind, dass der DS mittlerweile die Raubkopierkonsole der Welt ist.
Das stimmt. Aber die Frage ist natürlich, ob das die... Also ich meine, aber ich glaube, das ist eher bei den Hardcore-Leuten. Also ich glaube nicht, dass die Hausfrau sich zu Hause hinsetzt und erstmal guckt, wo sie das nächste ROM-Modul herkommt.
Genau. Und da ist ein lustiges Missverständnis, denn es ist tatsächlich so, dass wenn man Händler fragt, es so ist, dass Hausfrauen oder so nach Hause kommen, sich ein DSi kaufen und den dann einen Tag später wieder zurückbringen und sagen, meine Spiele laufen auf dem DSi nicht mehr. Natürlich laufen ihre Spiele nicht mehr, weil ihre R4-Karte oder ihre TTDS-Karte, die sie hat, die auf dem alten DS Lite problemlos funktioniert hat, funktioniert natürlich jetzt auf dem DSi nicht mehr.
Also meinst du, sie war dann noch so sehr findig in der Raubkopie-Szene?
Nein, es gibt, man muss ja nicht findig sein. Das Problem ist, es gibt jetzt beim DS mittlerweile kein Unrechtsbewusstsein mehr, weil die DS-Module einfach auch so leicht zu bekommen sind und vor allem die Spiele, die ROMs, extrem leicht runterzuladen sind. Ja. Während man bei einer Konsole, also beim PC ist es ja auch ein bisschen tricky, man muss ja erstmal gucken, da File-Sharing und man muss gucken, wo man sich ein No-CD-Patch runterlädt und dann gibt es eine Auto-Update-Funktion von dem Spiel und dann macht ja wieder alles kaputt und so. Tricky. Bei der Konsole auch. Man muss die Xbox umrüsten, man muss da...
Schön, wie wir jetzt gerade so Tipps geben.
Das sind ja keine Tipps, das sind ja Fakten. Und bei der PS3
ist es anscheinend... Die wir nicht selbst ausprobiert
haben. Bei der PS3 ist es anscheinend sehr, sehr schwierig, was eben ganz gut ist, was eben auch zeigt, dass eben der Kopierschutz anscheinend noch sehr schwer zu knacken ist. Aber beim DS... Da reicht die Google-Suche, um sofort die ganzen ROMs zu finden.
Ja, es reicht auch schon, wenn du so etwas jüngere Kinder im Haus hast, die wirklich noch von Raubkopien leben und über Raubkopieren sich noch ihren Spielealltag praktisch gestalten.
Ist ja auch verlockend für die Eltern, wenn die sich überlegen, okay, gebe ich jetzt 40 Euro für ein DS-Modul aus oder gebe ich einmal 30 Euro aus und mache denen dann 100 Spiele auf
das Modul. Du kriegst da bestimmt teilweise als Kind zu hören, du gibst hier dein Taschengeld jetzt nicht wieder für so ein Spiel aus, das kannst du dir auch brennen.
Ja, genau, das ist halt so ein bisschen fehlendes Unrechtsbewusstsein.
Die Frage ist natürlich dann, wie sich das zum Beispiel dann auch auswirkt. Also ich meine, klar, weil Nintendo weiß es natürlich, ich meine, noch verkauft sie sich ganz, ganz gut der DS und so und die Software ja auch, aber wenn die jetzt, ob die auch irgendwann den Schritt machen, rein digitaler Verkauf, also wie sich das dann auswirkt. Weil ich meine, ich glaube, die PSP Go, die scheitert einfach daran, dass die Leute einfach keinen Bock haben da drauf. Die wollen irgendwas in der Hand haben oder die wollen sich das nicht rein digital runterladen, aber ich glaube, so bei den DS-Spielern, da ist es ja jetzt weniger, sag ich mal, im Fokus, dass ich will jetzt eine Professor Layton-Schachtel in meiner Schublade
stehen haben. Das ist auch ein lustiger Vergleich, weil Sony bei sowas immer so welche sind, die viel zu früh einen komischen Weg gehen, aber es schon mal versuchen. Und Nintendo mit dem Handheld und auch überhaupt so mit dieser ganzen Internetgeschichte immer so die sind, die so als Letzte so sagen, wir probieren jetzt auch mal sowas.
Ja.
Also das ist, das stimmt schon, ja. Da darf man gespannt sein.
Auf jeden Fall. Das wird ein Spaß.
Aber zu Professor Layton wollte ich auch noch sagen, dass, wo du gesagt hast, hier, das ist ja auch so ein Casual-Spiel. Ich würde es eher so beschreiben, das ist ein Spiel, da merkt man richtig, dass es auf dem Handheld zu Hause.
Ja.
Und das ist nicht...
Oder mit dem Ziel entwickelt
geworden, irgendwie für Hausfrauen zu sein, sondern einfach ein gutes Handheld-Spiel zu sein.
Auf der anderen Seite muss man
deswegen gefällt es uns auch so
gut. Ja, aber ich sag mal, auf der anderen Seite, das kannst du auch wirklich tatsächlich, es gab bestimmt Rätselhefte schon vor 20 Jahren, die genau dieselben Rätsel hatten, das muss man einfach sagen.
In den meisten Rätsel, aber kann man halt in einem Rätselheft, was nur mit Stift und Papier ist, nicht nachmachen. Weil so eine Puzzle oder sonst was kannst du, also ein Puzzle musst
das
du
halt... Das stimmt, klar. Aber ich meine, sind ja viele Denkaufgaben, so für trennen diese Schafe da oder was man da alles aus dieser Werbung kennt. Also das
trotzdem ist das Spielprinzip ideal
halt
eben für ein mobiles Spiel.
Ja,
also
das stimmt.
Also ich möchte ja zum Beispiel, wenn ich mal unterwegs bin, möchte ich jetzt nicht auf meinem DS irgendeine abgespeckte... Ich möchte jetzt kein Assassin's Creed auf dem DS spielen. Jetzt auch, soll sogar gar nicht schlecht sein. Aber ich würde mir ja jede Sekunde denken... Warum spiele ich jetzt diesen Scheiß auf dem DS, wenn ich das Original in groß und schön auf meiner Xbox oder meiner PlayStation 3 spielen könnte? Deswegen möchte ich auf dem DS bitte sehr Spiele haben, die, wo ich nicht das Gefühl habe, ich würde jetzt einen Kompromiss eingehen müssen, sondern wo ich ein Spiel habe, wo ich denke, ah, das passt perfekt auf diese Plattform.
Das stimmt.
Da gehört für mich Professor Layton 1 und 2 dazu oder halt eben die Ace Attorney-Reihe beziehungsweise Phoenix Wright, ja, wo es ja mittlerweile auch schon 4 Teile gibt. Das ist auch ein Spiel, das würde ich, glaube ich, in der Art niemals auf einer großen Konsole
oder spielen. Gehirnjogging.
Von dem Spiel. Genau, Gehirnjogging ist auch sowas. Gibt es ja auch von Gameloft. Diese Gehirntrainer, den man auf der Xbox runterladen kann, ja, und auf der PlayStation 3. Aber man kommt sich irgendwie bekloppt, ja, vor, wenn man so ein Spiel in HD in 720p spielt.
Ja.
Weil dann überlegt man sich wieder so, könnte ich nicht jetzt doch eine Runde God of War spielen?
Ja, eben, genau.
Und mein Gehirn so ein bisschen abbauen.
Man aber würde durch das Spielen von Gehirntraining an einer großen Konsole beweisen, dass man dumm ist. Dass man nicht logisch denken kann.
So beginnt das Spiel auch. Ja. Sie sind ein Idiot. Das, ja, geht dann auch nicht weiter. Nee, aber wir kommen, glaube ich, ein bisschen vom Thema ab, weil, wie gesagt, TGS, wie man so schön sagt, können wir ein bisschen abkürzen, müssen wir nicht so viel, den Podcast kürzer machen. Tokyo Game Show nochmal für alle. Was gab es noch Neues?
Mein Name ist Daniel Burg.
Ja, ich bin nicht, genau, Stefan Effenberg.
Gran Turismo.
Was, genau, wollen wir eigentlich dazu sagen noch?
Das ist lustigerweise auf einmal hieß, das kommt erst im März 2010, wo alle doch damit gerechnet haben, dass es noch dieses Jahr kommt, weil es auch öfter schon so zu hören und zu lesen gab.
Jetzt muss man sagen, der Kassi, ja, Mauchi oder Yamauchi, der hat ja gesagt, dass bisher wurde es ja
der nur offiziell für KY, den kannst du abkürzen,
yeah, wenn der Podcast
kürzer, cool, wird.
The Kai.
Ja.
Kai, genau, der Jute Kai.
Der Sackiste.
Das ist was anderes. Ja. Nein, genau. Der hat ja ursprünglich gesagt, das ist eigentlich nur für den japanischen Markt. Er hat es erstmal darauf spezialisiert, aber wir haben auch richtig vermutet wahrscheinlich, dass sich das dann auch sicherlich nicht nur auf diesen Markt beziehen wird, sondern,
ja,
auch auf
den Rest der Welt. Man muss das nicht vermuten, weil Gran Turismo schon immer in Japan früher rauskam. Ja,
und deswegen.
Und deswegen ist wahrscheinlich dann sogar noch später bei uns, ja, kommt als in,
also,
Japan.
Man muss ja mal wirklich sagen, also Gran Turismo in allen Ehren, und das Spiel kann ja bestimmt auch wieder ein sehr gutes Rennspiel werden, aber mein Gott, sind das lahmärschige Säcke.
Ja.
Denn wenn Square Enix es schafft, am 17. Dezember in Japan Final Fantasy 13 auf den Markt zu bringen,
warten wir,
dann habe ich, das ist ja zumindest schon fix,
ja, ja,
dann habe ich das Gefühl, dass ein Final Fantasy 13 doch auch aufwendiger ist,
ja,
und mehr Kraft als ein Spiel, wo ich halt eben wieder mit Autos dieselben Strecken
und wo du schon diese Prolog-Fassung hattest, wo du schon dachtest, okay, jetzt sind sie bei 80% und, ja, jetzt machen sie noch die ganzen Modi rein und dann, genau, ist es fertig.
Also das einzig gute Argument, was sie jetzt natürlich haben können, ist, dass mit einem Umfang auftrumpfen werden, der einfach dann die Konkurrenz wirklich wegbläst, wo man sagt, okay, das...
Aber schon Gran Turismo 4 war ja Masse statt Klasse so ein, ja, bisschen, weil, ja, von den 600 Autos oder so, man hatte in seinem eigenen Fuhrpark, wenn man ehrgeizig war, vielleicht 100 oder 200 und dann ist es ja so wie bei der Mobile-Version für die PSP, es gibt Autos, die unterscheiden sich dadurch, es gibt den Ford GT mit Streifen, das ist ein Exemplar, dann gibt es den Ford GT ohne Streifen.
Ach, tatsächlich.
Das ist der zweite. Also, oder es gibt, ja, halt zum Beispiel mindestens den Nissan Skyline, gibt es bestimmt wieder in 80 Varianten. Dann gibt es den wieder als GTV Pure 3, 6, 7, 3, 9 und so. Also, diese Fuhrparks, also es muss nicht so sein. Es gibt Spiele wie Dirt, die haben einen Fuhrpark, der ist 35 Autos groß. Solange das explodiert, wenn man gegen die Wand
fährt, ist auch scheißegal. Cool. Ja.
Und, nee, oder ja, natürlich, die Xbox-Besitzer lachen jetzt natürlich ein bisschen schadenfroh, ja, zu Recht, denn
gestern ist ja die Forza 3-Demo erschienen.
Genau. Muss man sagen, delivered.
Eben, und die sagen ja auch nicht nur, wir haben so und so viele Autos und so viele Strecken und so weiter, sondern die kommen, hier hast du den geilen Online-Modus mit zahlreichen, ja, neuen Features, hier kannst du dein eigenes Auto dir wieder zusammenbauen und anmalen und alles am PC noch designen und dann eine Textur drauf klatschen und solche Sachen und... man wartet echt noch bei Gran Turismo halt auch auf so eine Hammer oder so eine kleine Idee oder, ja, so ein Feature. Und du hast echt das Gefühl, die machen einfach nur wieder so eine Next-Gen-Portierung von dem, was sie schon immer abgeliefert haben.
Ja, Turn 10 hat auch nicht vor 2 Jahren Forza Motorsport Prolog für 40 Euro auf den, ja, Markt gebracht, was die irgendwie
auch. Und hat auch nicht vor 8 Jahren angekündigt, wir arbeiten dran. Und es ist ja jetzt wieder so, stimmt einen gruselig, dass es jetzt auch nur heißt März 2010. Ja, ja. Wieder so ein vager Zeitraum.
Ja, erstes Quartal.
Ja, aber es ist ja jetzt auch nicht mehr so lange für so ein Unternehmen, was vorausplant, dass sie nicht wenigstens, ja, schon irgendwie so ein Datum mal, ja, sagen, ja. Und das macht es wieder so wahrscheinlich, dass sie sich da wieder einen Spielraum, ja, lassen, ja, wollen, ja, um es wieder zu verschieben.
Also mich würde auf jeden Fall mal interessieren, inwiefern da dieses Projekt, diese PSP-Version einfach davon genervt hat. Also dass Polyphony gesagt hat, also dass Sony gesagt hat, Jungs, wir brauchen ein Zugpferd für unsere, ja, Go, macht mal jetzt schnell irgendwas.
Aber wenn ich mir den Umfang von dem Spiel angucke, dass es jetzt auch schon ganz lange in Entwicklung ist, die PSP-Version ist ja auch schon ewig, ja, angekündigt, aber wenn ich mir den Umfang angucke, kann ich das nicht glauben, weil da steckt ja so wenig drin. Da können Sie ja jetzt nicht...
Das würde mich trotzdem interessieren, wie viele Ressourcen
das gebunden hat. Ja, gar nichts. Also das Witzige ist ja, ich habe also meine Theorie ist ja, dass Polyphony vor 3 Jahren angefangen hat mit Gran Turismo Mobile, dann aber nach einem Jahr aufgehört hat.
Ja.
Und gesagt hat,
Mach ich nicht mehr.
Das kriegen wir irgendwie nicht hin, das sieht irgendwie doof aus und finanziert kriegen wir das auch nicht. Und die PSP hat jetzt auch nicht so einen Absatz, dass wir uns das jetzt lohnt. Und dann ruhte das Ganze 2 Jahre lang. Und dann kam Sony und meinte, Jungs, wir machen jetzt die PSP Go, wir brauchen da aber ein Zugpferd. Also macht mal hier die Assets, die ihr habt, und bastelt das Spiel schnell zu Ende.
Zumal ihr uns ja schon seit Ewigkeiten ein paar Spiele schuldet.
Ja, eben.
An denen ihr angeblich arbeitet, von denen wir nie was gesehen haben.
Also macht jetzt immer bitte sehr in 2 Monaten die PSP-Version fertig. Denn genauso sieht sie aus. Denn es ist im Grunde so ein bisschen wie so ein Construction-Kit. Du kannst dir da deine Rennen zusammenstellen, du kannst in verschiedenen Klassen fahren. Aber es gibt keinen Karrieremodus. Es gibt so, das ist halt, du bist so allein gelassen mit dem Spiel. Mhm. Es ist in allen Beziehungen so enttäuschend. Du kannst maximal gegen 3 andere Leute fahren. Du bist also immer nur zu 4 unterwegs. Es gibt gar keinerlei Multiplayer. Also das ist ein Witz. Du kannst nicht mit Freunden gegeneinander spielen oder so. Gibt's einfach nicht. Es gibt halt eben auch keine Prüfungen oder sowas, was es früher halt eben bei jedem Grand Turismo gab, wo man sich erstmal seine Klassenführerscheine, Lizenzen besorgen musste. Gibt's alles nicht. Stattdessen hast du so 3 Auswahlmöglichkeiten, Time Trial, sonst was, Rennen und suchst dann aus tausenden von Strecken, die man alle schon kennt, aus den vorhergehenden Grand Turismo Teilen und aus dem riesen Fuhrpark. Aber im Grunde bist du von dem Spiel immer allein gelassen. Ich finde, auf der PSP gab es halt schon sehr gute Rennspiele. Es gab sowas wie Ridge Racer, ob das nur Ridge Racer 1 oder 2 war oder Wipeout. Und jetzt kommen die da mit so einem Grand Turismo um die Ecke, das so absolut lieblos und lustlos erscheint. Mhm. Das ist schade, weil als wir es auf der Gamescom gespielt haben, da hatte ich jetzt zum ersten Mal die PSP Go in der Hand und habe Grand Turismo gespielt, dachte ich mir so, das ist aber schön, dass sie so eine umfangreiche Demo hier zeigen. Mhm. Weil ich dachte, naja, hier fehlen ja noch die ganzen Menüpunkte mit Karrieremodus und Garage oder sowas. Das bin ich ja mal gespannt. Aber das war die fertige Version. Und dass eine fertige Version wie eine Demo vorkommt, ist natürlich geheimnisvoll. Dass
als Zugpferd dienen soll, das ist ja auch nochmal ein zusätzliches Problem.
Wir Deutschen müssen da ja nicht meckern, weil wir kriegen es ja immerhin umsonst. Okay. Aber die Amerikaner müssen sich auch noch kaufen.
Scheint also irgendwie das Konzept gewesen zu sein. Und ja, dann haben sie sich gesagt, nee. Umfragen haben ergeben, die Leute würden Grand Turismo sich sofort kaufen, ohne zu gucken, was da drin ist. Da können wir das in Amerika ruhig den Leuten anbieten. So ist es doch gewesen.
Ja, genau. Man merkt schon, das Thema PSP Go lässt eigentlich los.
Nee, nicht
aber es ist ja kein Wunder, wenn du...
Das tut aber auch irgendwie leid, weil ich meine, die Idee dahinter ist ja auch nicht schlecht gewesen. Und
die Idee dahinter ist, Geld zu verdienen, also das ist jetzt auch keine originelle Idee.
Nein, ja, klar, aber trotzdem, dass man versucht, da sind wir jetzt wieder beim alten Punkt, klar, aber man trotzdem versuchen sie durch eine gewisse Innovation noch voranzupreschen.
Aber das ist doch keine Innovation, sondern ein Ding zum
Aufklappen. Nein, das ist ja das, was ich meine, das was ich auch schade finde. Aber ich meine, wenn man sieht, die PS3 oder sowas, damit haben sie sich verdammt viel gewagt, als sie die auf den Markt geworfen haben. Und mit der PSP haben sie es auch versucht. Ich meine, als sie rauskam, das war dann einfach geil. Ich meine, du hattest
eine mobile PlayStation. Sony ist manchmal so ein bisschen träge im Lernen.
Also genau, Sony das ist
zum Beispiel
das Problem.
Sehr, sehr, sehr geile Technik auf den Markt bringen. Die PS3 ist ja ein hochgezüchtetes Technikpferd. Aber sie haben halt nicht begriffen, dass man so eine Konsole nicht zu so einem astronomischen Preis auf den Markt bringt und dann den Leuten sagt, na, wenn ihr euch hier nicht leisten könnt, müsst ihr halt mehr arbeiten. Ja. Also diese ganze Einstellung, wo damals die gesammelte Presse den Kopf geschüttelt hat und die Hälfte der Käufer auch, die wurde jetzt im Nachhinein korrigiert, indem man sagt, so ja, okay, wir haben das verstanden, jetzt gibt es jetzt für 299 und das ist alles ganz schön. Sony lernte halt langsam und auf der anderen Seite, so eine Fehlentscheidung sind ja nicht Sony-exklusiv. Nokia erzählt uns seit 8 Jahren, dass das portable Spielen auf dem N-Gage stattfindet. Das fand nie einer gut. Bis auf die Nokia-Entwicklungsabteilung, die da Milliarden reingesteckt
hat. Haben die sich einmal angeguckt, wie man aussieht, wenn man mit dem Ding telefoniert?
Also ja, das war aber nur in der ersten Revision, dass man dieses Paddel am Ohr hatte. Das haben sie ja später schon gefixt, aber halt die Spiele waren auch scheiße und die Handys waren blöd und es gab keine richtigen Steuereingaben. Alles gescheitert. Und ich meine, auch Microsoft hat in seiner Geschichte viele Sachen gemacht, die sie dann schnell wieder abgebrochen haben. Ja. Und das beste Beispiel ist ja der Zune HD. Dieses lustlose, wir haben übrigens auch so ein iPhone in unserer Produktreihe, was anscheinend auch schon so total...
Wir lachen ja immer, dass die Microsoft-Mitarbeiter dann immer weinen.
Sie bringt es nicht nach Europa.
Dann heißt es auf einmal, hier, gebt eure iPods ab, ihr müsst jetzt Zooms benutzen, weil ihr bei uns arbeitet und dann kommt immer die große Kündigungswelle. Genau.
Ich habe kein iPhone.
Ich habe ja auch mal so ein von der ersten Generation mit diesem, wo sie auch diesen Ring von Apple versucht haben nachzumachen zum Steuern, hatte ich ja mal in der Hand und ich war echt aufgeschlossen dem Teil gegenüber. Ich fand es so klobig und unhandlich und schlecht abgeguckt.
Ja, sie hätten jetzt theoretisch irgendein Zugpferd, in dem sie sagen würden, der Zion HD wird jetzt mehr so eine portable Spielkonsole, aber sie halten ja zum Beispiel auch den Begriff Xbox mit Absicht raus bei Zion HD, weil sie Angst haben, dass wenn das jetzt ein Flop wird, womit sie glaube ich selber schon fest rechnen, dass das dann irgendwie an der Marke Xbox hängen bleibt. Also jede Firma hat da so seine Produktlinie, die da so im Sande verläuft. Und manchmal fragt man sich, wenn die von diesen ganzen investierten Milliarden einfach zum Beispiel bei uns vorbeikommen würden auf ein Bierchen und sagen würden, hier Jungs, habt da mal 100.000 oder so, wir sind ja billig. Ja. Hat da mal ein Rad und wir würden sagen so PSP Go, keine gute Idee, Zune HD, keine gute Idee.
Steckt das Geld lieber in die Krebsforschung oder sowas.
Genau, oder macht irgendwas Sinnvolles. Ja, schade, aber irgendwie man will auf uns nicht hören und dann müssen sie am Ende dann wirklich auch die Quittung selber tragen.
Aber bei aller Kritik wollte ich jetzt noch sagen, an der PSP gibt es aber auch ein paar Lichtblicke noch am Spielehimmel der kommenden Titel.
Ja.
Also erstmal das Motorstorm finde ich eigentlich ziemlich cool, weil das auch so ein Funracer ist und das macht einfach auf einer PSP dann viel mehr her, das passt mehr zu so einem Handheld und es sieht auch wirklich schick aus. Und natürlich darf man nicht vergessen, dass auch ein neues Jack and Dexter kommt.
Ja, und zwar ein komplett neues, genau. Das Dexter war ja super. Vielleicht kommt auch wieder ein neues Ratchet & Clank. Klar, es gab immer mal wieder ein paar gute Spiele, aber im Grunde würde sich vermutlich jeder Fan von Naughty Dog, der jetzt natürlich sich wie blöd auf Uncharted 2 freut, was ja, wie wir jetzt auch wissen, am 16. Oktober schon kommt, also in knapp 3 Wochen, eigentlich auch mal ein neues Jack und Dexter für die PS3 wünschen. Und das ist halt dieser Kompromiss. Bei DS-Spielen, meinetwegen mal jetzt von Zelda abgesehen, wo jetzt eben dieser
komische
diese Zugsimulation kommt. Wenn man davon mal absieht,
habe ich
Sid Meier's Zelda.
Sid Meier's Zelda, ja. Nee, wenn man davon absieht, dann hat man noch nie das Gefühl, dieses Spiel würde ich jetzt aber gerne auf dem Wii spielen oder einen großen. Und das habe ich bei PSP andauernd. Ich spiele in Metal Gear Solid auf der PSP und denke mir so, ja, ist ja eigentlich ganz schön, aber eigentlich hätte ich auch nichts gegen PS3 Metal Gear Solid. Eigentlich hätte ich nichts gegen PS3 Gran Turismo.
Das ist ja jetzt auch witzig, gerade bei Metal Gear Solid, wo immer wieder so propagiert wird von Kojima und Konsorten.
Das ist ja eigentlich...
Ja, dass es eigentlich die eigentliche Fortsetzung zu Teil 4 ist und auch die Story weiterbringt und die zwängen es wirklich diesen richtigen PlayStation- und Metal Gear-Fans auf, sich das auf der PSP zu holen, weil das angeblich so essentiell wichtig für die Serie ist. Da ist es wieder...
Ja. Da ist was los.
Da ist was los.
Ja, ansonsten, die Tokyo Game Show war vor allem, glaube ich, irgendwie eine Terminshow. Also wir haben irre viele Termine bekommen. Wir wissen jetzt zum Beispiel, dass Assassin's Creed 2 für den PC später kommt.
Ja,
2010
wieder.
Das ist auch ganz interessant, weil ja Ubisoft damals gesagt hat, dass sie mit Assassin's Creed 2 einen neuen Kopierschutz einführen wollen für den PC. Also sind wir vielleicht...
Das ist der Kopierschutz.
Der Kopierschutz
ist, dass es nie erscheint.
Ja, das kommt. Der ist auch hundertprozentig,
dieser Kopierschutz. Genau. Das aber ist geil. Es war ja auch schon beim ersten so. Das sollte ja auch erst simultan kommen und ist dann erst viel später...
Also ich glaube, das wird mittlerweile auch der Trend. Das merkt man ja irgendwie bei der PC eben als neben dem Nintendo DS so als Raubkopiergerät vermutlich irgendwie wird jetzt immer, also man hat es bei Batman gesehen, es gibt Spiele wie bei Batman, da kann man auch sagen, da lohnt sich das, weil das auch wirklich technisch einwandfrei ist, die PC-Version. Bei deinem Red Faction war das vielleicht nicht ganz so perfekt.
Man hat eine
gute Portierung, werden wir ja sehen.
Ja.
Aber
Resident Evil 5?
Resident Evil 5 war auch solide. Mhm. Aber bei Batman, glaube ich, hat halt mehr Technik rausgeholt, weil es eben noch die Physics Engine eingebaut hat und Anti-Aliasing und bla bla bla. Dein Resident Evil profitiert natürlich von dieser 3D-Brille, die kein Mensch zu Hause hat.
Ja.
Also 3D-Gaming ist vielleicht was für einen eigenen Podcast oder so, also zumindest was die Zukunft des Spielens angeht, ist meiner Meinung nach überhaupt nicht in 3D.
Wie auch nicht im Kino, muss ich sagen.
Weder im Kino, nicht nur wegen unserer Avatar-Fan.
Aber wir sind jetzt so, wir predigen das, was auch damals als 3D schon mal so in war.
Ja, wann in
war
den 20er
das? Jahren, in den 30er
Jahren,
in den
40er Jahren.
Da gab es auch immer so zwei Leute, die gesagt haben, ich finde, das wird gar nichts.
Ja.
Und alle anderen, das wird die neue Revolution.
Ja, es gab ja damals auch so zwei Leute, die gesagt haben, der Nationalsozialismus ist irgendwie eine schlechte Idee. Und die ganzen Deutschen wieder so, nein. Und wir machen das jetzt. Und so. Aber nein, also man sollte auf Minderheiten hören. Auch in diesem Fall und bei 3D ist es ja halt eben auch witzig, weil wir haben ja gerade so von Marketingentscheidungen gesprochen. Es ist ja auch wieder spannend. Sony möchte ja gerne 2010, 2011 das Jahr des 3D-Gamings ausrufen und bringt Ende 2010 die ersten 3D-Fernseher auf den Markt. Und möchte dann auch vermutlich dafür sorgen, dass die PS3 auch 3D-fähig ist und wird vielleicht nochmal eine extra PS3 rausbringen mit 3D-Peripherie.
Aber ich finde die Idee jetzt nicht schlecht, ehrlich gesagt.
Also für mich ist 3D eine Totgeburt. Ich will zu Hause nicht 3D spielen.
Wieso denn nicht?
Nicht, selbst wenn es erfolgreich ist, ich mag es nicht.
Ja, aber warum
nicht?
Also ich kann mir nicht erklären, warum.
Ich habe auf der Gamescom 5 Minuten Resident Evil 5 in 3D gespielt. Ich fand es scheiße, weil ich fand es kontrastärmer,
unscharfer und sonst genau. Was. Aber das ist jetzt deine Kritik. Aber wenn du jetzt sagen würdest, oder wenn es so wäre, dass es eben nicht Kontrast ärmer ist und die Farben nicht so schlecht sind, dann würdest du es machen. Ich meine, überleg doch mal, du könntest dieses Spiel in 3D spielen.
Ich bin auch, wie gesagt, Brillenträger. Das heißt, die Idee mit einer Brille über einer Brille, Doppelbrille ist sowieso immer scheiße. Und für mich gibt es einfach bei 3D keinen großen Vorteil.
Es sieht geiler aus, aber logisch.
Nee, natürlich. Nee, das finde ich eben gerade nicht.
Also Entschuldigung, ich meine, wir haben als kleine Kinder, haben wir uns, habe ich mir die Dinosaurierhefte geholt und war fasziniert davon, dass diese du kennst sie bestimmt auch noch, Daniel.
Ich musste einfach nur lachen. Ja, klar, ich hab die zum Arschabwischen benutzt.
Als du ein kleines Kind warst,
da warst du nämlich noch ein kleines. Ich meine, da hat man sich dieses Ding aufgesetzt und war fasziniert davon, dass es so in 3D aussah. Und ich finde, man ist auch jetzt immer noch fasziniert.
Ich habe früher auch mal Kopfschmerzen bekommen, wenn ich jetzt mal diese scheiß 3D-Bilder angeguckt habe,
wo man immer auf die Minute starren
muss. Die Augen verdrehen. Also wenn es möglich ist, dass man das einfach dass man sich tatsächlich
für eine
Brille aufsetzen muss.
Das Problem ist...
Nee, es ist immer mit Brille.
Ja, aber es kann ja auch irgendwann sein, dass es...
Dass deine Augen das können.
Durch die Position des Bildes oder sowas, dass das möglich ist, Daniel. So wie im wirklichen Leben ja auch. Du siehst ja auch 3D.
Nein, eigentlich nicht.
Und natürlich.
Ich nehme es nur 3D wahr, aber...
Ja, darum geht's
dann. Das ist auch nur eine zweidimensionale Projektionsfläche.
Ach, ja,
trotzdem. Wenn ich es auf dem Bildschirm sehe, ist es schon 3D, weil die Darstellung der Grafik, die hat schon all das.
Aber
und dieses visuelle extra 3D, das ist eigentlich nur so ein Zusatz. Und das macht nichts realer und macht auch nichts irgendwie authentischer.
Finde ich schon.
Zumal es ja auch so ist, dass Effekte, die irgendwie so außerhalb des Bildschirms stattfinden, nie an einem vorbei können. Das lässt schon total fake aussehen. Das ist immer auf so einer Ebene vor einem. Und du hast immer das Gefühl, dass du nur verschiedene Ebenen siehst, die voreinander gesetzt werden. Und du hast nie so dieses Little Big Planet Prinzip, dass du so verschiedene Stufen hast und auf denen befinden sich die Sachen. Du hast nie das Gefühl einer homogenen Welt.
Ja, aber wenn ich
das hast du bei einer flachen Bildfläche schon.
Ja, aber ich meine, wenn wir uns zum Beispiel im Kino einen Film angucken, wenn wir im IMAX, wenn wir uns was in 3D angucken, dann sieht das auch geil aus.
Ja, nicht Final Destination 4, das sieht scheiße
aus. Ja, das kann vielleicht sein, aber ich meine, wenn du jetzt einen Animationsfilm siehst, der sah richtig gut aus.
Also, ja, ich will mir jetzt zum Beispiel morgen auch hier mal oben angucken und ich sage bewusst, ich will mir oben als 2D angucken. Ich will mir den nicht als 3D angucken, weil mich das einfach auf Dauer nervt.
Ja, das mag ja sein.
Weil das so ein Show-Effekt ist, der den Film nicht besser macht, der ihn vielleicht irgendwie so ein bisschen interessanter, erlebbarer macht. Aber für mich ist 3D einfach ein kurzfristiger Reiz, irgendwie Achterbahnfahren. Achterbahnfahren ist 5 Minuten lang geil, nach 2 Stunden musst du aber kotzen, weil es einfach eben dann zu lange ist. Und der Effekt ist halt nicht... Ja, also
ich rede ja auch eigentlich nur, wenn ich von diesem Modell spreche, von quasi der perfekten Darstellung von 3D. Also einfach...
Ja, du redest auch schon seit Jahren vom perfekten Sex.
Ja.
Ist auch genauso unnahbar weit weg.
Genau.
ich.
Um mal beim Thema zu bleiben... Also du weißt, was ich meine. Also ich meine, wir hätten doch jetzt nichts dagegen, wenn es jetzt einfach so möglich wäre. Du machst es an und es sieht einfach so aus, als ob es 3D wäre. Oder sei es so eine Hologrammdarstellung oder keine Ahnung was, dass du das einfach so spielen kannst.
Ja, würdest du jetzt nicht sagen... Aber das ist dann eine ganz andere Technik. Das ist dann so eine Technik, so am besten wie bei der Matrix. Du stöpst mir hinten was hier gleich in die Nervenbahn und hab dann so eine Art Holodeck im Kopf.
So in
das
etwa,
ist natürlich schön, weil ich dann keine Ränder mehr habe, wo irgendwelche Sachen verschwinden. Aber so wie 3D jetzt ist es einfach so ein Jahrmarkteffekt.
Das stimmt natürlich. Und jetzt, aber ich meine,
wenn gesagt, Filme... Und Spiele in Zukunft auch siehe Heavy Rain oder so, leben einfach von der Geschichte. Und die Geschichte ist wichtig. Und die Geschichte, die reißt völlig, wenn das eine zweidimensionale Fläche ist. Genauso wie ein Buch nicht dadurch besser wird, dass ich die Buchstaben einfach bunt mache. Dass ich immer rot-schwarze Buchstaben mache, weil es irgendwie fancy aussieht. Und Filme wie Schindlers Liste, die werden nicht besser, weil du sie in 3D sehen kannst.
Die Mona Lisa wird auch nicht besser, wenn du auf einmal in 3D siehst.
Ja, eben. Also das ist halt nice to have, aber...
Ich stelle mir das cool vor, wenn ich einen Ego-Shooter in 3D spiele, dass das auf jeden Fall cooler einfach aussieht. Sieht einfach cooler aus. Und es geht nicht darum, dass ich sage, man kann es besser spielen oder das Kunstwerk Videospiele wird auf ein höheres Niveau gehoben, sondern das sieht einfach cooler aus. Und ich glaube, wenn man sich das mal so vor Augen führt, wenn du so, weiß ich nicht, so einen fetten Endboss oder sowas so richtig plastisch liest, dann finde ich, kann man nicht sagen, dass das jetzt dem Spiel schlecht ist.
Das ist halt so ein Fake-Up.
Wir sind 3 Nerds. Wir sind 3 Nerds und von denen sind 2 schon nicht überzeugt von 3D.
Ja.
Und jetzt ist das folgendes Problem. Da draußen, die Masse, der Mainstream, die haben schon Schwierigkeiten, sich Blu-ray zu kaufen. Weil sie überhaupt nicht einsehen, warum sie was an der Blu-ray besser als an der DVD. Die ganzen Vorteile mit Full HD und sowas sind dem normalen Menschen schon fast gar nicht mehr zu vermitteln. Weil du siehst das ja erst irgendwie ab 40
Zoll
aufwärts richtig gut. Und das mit 3D, was ein viel größerer Aufwand ist. Sprich, kauf dir einen neuen Fernseher, kauf dir diese 3D-Brillen. Am besten kauf dir Shutter-Brillen, das heißt am besten dann noch mit einem Kabel oder halt mit einem Akku drin. Denn die müssen ja immer halt verdunkeln, jedes Auge. Also dieser ganze Aufwand, der ist noch viel, viel höher.
Und der lässt sich aber natürlich wieder dadurch...
Dass du ein paar Sachen in 3D sehen kannst, weil es gibt ja nur ganz wenige Sachen mit 3D. Und wem, das wird sich ja in der Masse nie durchsetzen.
Na, wieso denn? Ich meine, wenn du dir mal anguckst, was abends so im IMAX los ist, wie voll das ist, weil dann Harry Potter auch nur ja, die Anfangsszenen
in 3D kommen. Aber das, ist, so halt, das ist halt eben so, genau, der IMAX ist auch voll, wenn da Transformers in 2D gezeigt wird, auf der großen Leinwand, weil es immer ein Erlebnis ist.
Aber ich meine, und
die anderen Kinos sind auch voll.
Du hast eine gewisse 3D-Affinität. Also du kannst ja. Nicht, also es ist halt einfach was Neues. Also ich meine, du kennst uns. Ich meine, die Leute stellen sie.
Du hast auch eine Flugzeugaffinität. Viele Leute verreisen gerne mit dem Flugzeug, ja. Aber nein, nicht jeder.
Wir sind übrigens, trotzdem. Man hat es vielleicht gemerkt, wir sind zwei Nerds und Mr. Scheißmeinung.
Ja, ja. genau. Nee, aber ich denke mal, es wird irre schwierig sein, dass das jemals in der Masse durchsetzen wird. Und damit ist dieses Projekt schon gescheitert.
Was ich aber eben nicht glaube, auch zum Beispiel, was man da anführen kann mit den Fernsehern. Ich meine, die Flachbildschirme, die werden sich immer weiter, die breiten sich immer weiter aus. Bestimmt ja. Nicht. Da haben die Leute entweder keine Blu-rays, beziehungsweise.
Die breiten sich auch mehr aus, weil es keine Röhrenfernseher mehr gibt.
Genau.
Und weil die Vorteile auf der Hand liegen. Ja. Die weniger Fläche im Wohnzimmer und das größere Bilddiagonale. Das sind ja Vorteile.
Aber trotzdem, es ist jetzt nicht so, dass sie das jetzt machen, weil sie sagen, in HD. Oder ich meine, die wenigsten Leute empfangen irgendwas in HD.
Genau,
also ich meine,
in Deutschland.
Siehst du. Also das heißt also,
du hast ja gesehen, wie lange das schon dauert.
Genau, aber du catchst die Leute,
dass 3D dauert.
Ja, aber es geht um diesen Aspekt, dass du die Leute mit etwas catchst, also ein geileres Bild.
Es ist einfach eine Technik, die einfach total unpraktisch ist. Wenn du 3D zu Hause haben willst, dann kannst du dir diesen Familienabend schon mal knicken. Weil es wird in deinem ganzen Wohnzimmer nur einen Platz geben, wo du gut 3D gucken kannst.
Sobald das ist dein Platz.
Ja, das ist dein Platz, wo du sitzt. Aber wenn irgendwie deine Kinder oder deine Frau irgendwie weiter links sitzen oder so, dann natürlich, mal abgesehen, wie spaßig das aussieht, wenn alle mit den 3D-Brillen zu Hause in der Wohnung hängen,
ja.
Dann ist es so, von unten schräg ist es ein bisschen nicht so schön, von der Seite ist es nicht so schön.
Das kann ja sein, dass man das dann auch technisch dann irgendwie ausgleichen kann, dass die Brillen dann irgendwelche Funktionen drin haben, dass sie das dann halt von der
Position... Du denkst dir mal irgendwelche theoretischen Sachen.
Ja, aber praktisch bin ich dem Plan weiter. Klar, jetzt, wenn bei der jetzigen Technik würde ich auch sagen, da wirkt es wie ein Jahrmarkteffekt, aber wenn man jetzt weiter denkt, dann finde ich, ist das auf jeden Fall eine sinnvolle Sache und wo ich sagen kann, okay, in 5 Jahren oder sowas kann das
sagen,
eine coole Sache
sein. Ich war jetzt auch in vielen 3D-Filmen im Kino, weil das jetzt wirklich einfach den Leuten noch aufgezwungen wird und die meisten Leute, die rausgehen, die man so hört, die so miteinander sich unterhalten, die sagen, ich fand das nicht so toll mit 3D
und
das
hat mich gestört. Beowulf. Und Beowulf war geil in 3D.
Ja, es war geil in 3D, aber siehst auch nur du? Einmal. Und ich will jetzt nicht die nächsten Filme alle in 3D sehen. Es war, wie wir eben schon gesagt haben, einfach so ein cooler Show-Effekt mal. Aber,
ja, aber ich finde, das
mir hat der Film übrigens auch so gefallen. Also.
Ja, ja, na gut, mir nicht ganz so. Nee. Aber ich meine, wenn du dir jetzt mal anguckst, trotzdem auch die Evolution des Fernsehens, ich glaube, dann hören wir auch mal mit dem Thema langsam auf. Man gewöhnt sich ja trotzdem an. Ich meine, es ist jetzt keiner hat jetzt gesagt, also ich meine, man hat einen gewissen Mehrwert trotzdem durch 3D. Ist jetzt nicht so, dass man sagt, der Film wird schlechter, weil er in 3D ist. Also man sagt ja nicht so.
Er wird auch nicht besser. Wo hast du denn da einen Mehrwert?
Ne, du hast einen Mehrwert, dass du natürlich auch noch. Ich überleg doch mal, ich meine auch gerade
du
als
Film.
Du
mal,
gerade als Filmversion.
Wie oft soll ich dir das noch erzählen? Martin Scorsese, haben sie mal seine ganzen alten Filme digital remastert, dass die super brillant aussahen. Und er hat gesagt, ja, super gemacht, aber das sind nicht mehr meine Filme.
Ja,
das ist macht, durch das die bessere Optik nicht besser geworden.
Aber wenn du dir jetzt mal anguckst, wenn du dir jetzt mal Metropolis anguckst oder sowas, das lebt natürlich davon, dass das in seiner Zeit so gemacht wurde, was möglich war.
Die Frage ist, ob unser Podcast besser wäre, wenn wir in Dolby Digital 7.1 aufnehmen würden.
Und
wenn der User, also es gibt bestimmte Techniken, die kann man machen, aber sie machen einfach keinen Sinn.
Aber du kannst sie natürlich künstlerisch verwenden. Und wenn wir jetzt irgendwie noch ein Geräusch finden, einen Robert, der sagt, ich muss mal aufs Klo oder sowas. Also, das ist jetzt natürlich ein total beklopptes Beispiel, aber ich meine, man kann auch künstlerisch das natürlich nutzen. Ich meine, jeder findet die Szene in
den
Lord of War
es
oder
muss
sowas. Kann ich ganz kurz?
Danke. Nein.
findet die total beeindruckend oder heftig, wo dann diese Kugel in dem Kopf des Jungen verschwindet. Wenn man das jetzt, ich will jetzt nicht, dass der
ich weiß immer
Kopf
schon,
in 3D ist.
Hinaus willst, das ist dann so langweilig, den Rest dieser Satz zu hören.
Ja.
Nein, aber ist...
Ich warte irgendwann auf den Tag, wo du für deine Arroganz einfach mal eine aufs Maul kriegst.
Ja, ich
warte. Vielleicht machen wir das auch mal sogar in einem Podcast. Die Leute
dürfen sich aber beeilen, weil das ist
dann
der vorletzte Podcast.
Ja. Ach ja, verdammt. Ja, nee, aber ich glaube schon, dass man das auch künstlerisch einsetzen kann, so wie man auch mit der Technik, dadurch, dass die Kameras und sowas sich entwickelt haben, sei es die Steadicam und bla bla bla, hast du ja auch völlig neue Möglichkeiten bekommen.
Aber wir sind uns ja vielleicht fast einig, denn im Grunde sagst du ja, du redest ja von so einem 3D, was es noch gar nicht gibt.
Genau.
Nicht von diesem perfekten 3D, was es vermutlich auch in nächsten 10 Jahren nicht geben wird. Und wir reden ja von dem 3D, was es jetzt gibt, was man jetzt im Kino sehen kann, was Sony nächstes Jahr auf den Markt bringt, was sie auf der IFA schon gezeigt haben.
Ja.
Und dieses 3D überzeugt halt nicht.
Genau.
Und da die Blu-ray alleine schon noch mindestens 5 Jahre vor sich hat, bis sie die DVD abgelöst hat, oder sagen wir mal 10 Jahre besser, in 10 Jahren wird es vermutlich nur noch Blu-rays geben und keine DVDs mehr. Oder es wird noch ein anderes Medium geben, halt eine digitale Distribution, die dann so stark ist, dass man keine Blu-ray mehr braucht. das 3D ist eine Sache, die in 20 Jahren interessant wird. Aber halt so wie Sony schon im nächsten Jahr, da denke ich mal, da muss ich sagen, ist dieser Microsoft-Ansatz mit Projekt Natal viel, viel, viel versprechender. Da brauche ich keine 3D-Brille für, da brauche ich eigentlich gar nichts für, ich brauche nur meine Hände für. Und ich habe schon mehr Vorteile durch die Gesichtserkennung und sonst was, durch die Gesten.
Ich weiß nicht, ob das bei dir ein Vorteil ist.
Ja, aber das ist halt ein vielversprechender Weg. Also für 3D und dieser ganze 3D-Hype, der im Moment ist, der, ja, wie gesagt, also das ist, ihr werdet da draußen ja auch eine Meinung dazu haben, aber also in meinen Augen ist es einfach irgendwie noch zu früh. Und man muss sagen, die 3D-Revolution, das hattest du ja auch schon angesprochen, die ist schon 6-mal ausgerufen worden. Die ist Anfang der 40er Jahre aufgerufen worden. Es gab schon 3D-Filme, da gab es noch nicht mal Farbfilme. Es gab schon schwarz-weiß 3D-Sachen, das war schwierig mit Rot und so. Aber ja, so Tarantula, wie sie alle hießen. Und es wurde immer wieder gesagt, 3D ist die Rettung.
Und wo sind sie am Ende gelandet? Im Phantasialand mit Leslie Nielsen, mit einem lustigen Piratenfilm in 4D
sogar. 4D, genau, wo man sogar ab und zu Wasser ins Gesicht
spritzt. Und sich trotzdem irgendwie doof dabei vorkommt.
Ja. Eben. Also, wir haben jetzt 3D, glaube ich, ganz gut abgehakt.
Ja. Und mir haut für meine Arroganz sowieso niemand in die Presse, weil Männer mit Frauenstimme schlägt man nicht.
Ja, das stimmt.
Das wollte ich nur so am Rande erwähnt haben.
Das ist echt ein Totschlagargument. Deswegen kann ich ja doch totschlagen.
Ja. Ansonsten, was hatten wir heute noch?
Ja, wir hatten noch ganz viel hier. Ne?
Ja, was denn?
Genau, zum Beispiel. Ja, wir haben abseits der Tokyo Game Show gab es auch noch irgendwas.
Aber ich habe noch was Interessantes zu 3D. Das war nämlich auch eine viel angeklickte News, zumindest an dem Tag, als es kam, dass japanische Wissenschaftler sehr vehement daran arbeiten, dass man 3D-Sachen, also Sachen, die man in 3D sieht, anfassen kann, indem sie registrieren, wo deine Hand ist. Sie wissen ja, wo das 3D-Objekt dargestellt wird.
Ja.
Und machen sie so einen Ultraschalldruck, als wenn du es berühren könntest. Und das ist dann wieder eine andere Anwendungstechnik, wofür die das eigentlich machen. Und zwar nicht zum Entertainment, sondern zum Beispiel, wenn man in einem Krankenhaus ist, wo viele Keime sind, kannst du damit so einen virtuellen Lichtschalter an- und ausmachen, den du wirklich anfassen kannst und musst nicht wirklich diesen Lichtschalter anfassen und kannst dich dann nicht mit Krankheiten anstecken.
Oder du kannst OPs üben. Das geht bestimmt auch gut.
Ja, aber das macht man ja eigentlich auch an irgendwelchen Flüchtlingen, die man gefangen genommen hat.
Ja, wahrscheinlich. Ich freue mich schon. Mit deinem Krankenhaus, da geht es bestimmt gut ab.
Was natürlich auch in der News war, war Wolfenstein.
Ja.
Wolfenstein?
Stimmt, der arme Mensch, der dafür zuständig war, die ganzen vielen Hakenkreuze aus diesem Spiel rauszukratzen.
Hat versagt.
Der hat versagt. Aber jetzt, ich meine, das hat ja schon mal einen Redakteur fast den Job gekostet, als er das bei der PC Games Cover-DVD vergessen hat. Ja. Nee, bei uns, wir haben ja fast Narrenfreiheit.
Ja.
Es gab ja auch mal diesen lustigen einen Tag, wo auf dem deutschen Xbox Live Marktplatz eine englische Call of Duty Demo war. Call of Duty 3? 3 wird es gewesen sein, das war ja genau. Wo auch noch Hakenkreuze drin waren, das war aber nur insgesamt dann 12 Stunden online. Ein großer Skandal damals, der bei deinem Gut unter den Tisch gekehrt worden ist.
Wir hatten mal unseren geliebten Andy, darf man nicht vergessen, der mal
unsere Screenshots
Media Scout gemacht hat. Und der hat auch mal so einen Holocaust-Witz eingebaut in so eine News, hat hier die Hakenkreuze drin gelassen.
Legendär.
Viele Grüße, Andy.
Ja, legendär.
Ist leider nicht mehr da.
Aber bei Wolfenstein ist es nur so, dass Activision alle Spiele wieder zurückruft, die ausgeliefert worden sind und zurückschicken lässt. Ins Presswerk, da werden sie dann vermutlich vernichtet. Und dann nochmal eine neue Version presst, weil irgendwo in dem Spiel, an irgendeinem Plakat
genau. Oder so,
ist dann doch noch ein
Haken. Es war aber auch schwer. Also ich habe ja auch manchmal die Screenshots, die wir aus Amerika bekommen haben, zensiert. Und da waren die manchmal an so unmöglichen Stellen auf irgendwelchen Textilien mit fast der gleichen Farbe versteckt. Da konnte man sich echt dumm und dämlich suchen. Und ich hatte ein paar Mal auch im Spiel das Gefühl, dass ich so ein Hakenkreuz auch noch irgendwo in so einer verwaschenen Textur gesehen hätte, was aber kaum erkennbar war. Also da kann ich mir auch schon vorstellen, dass das halt wirklich so ist. Aber ich habe heute gehört, die Händler in Deutschland würden sich weigern, die Spiele zurückzugeben.
Mhm.
Weil das geht ja von Activision Blizzard, diese Rückrufaktion aus. Und die Händler haben einfach irgendwie Nein gesagt.
Okay, na vielleicht haben sie sich noch nicht geeinigt, wie das mit den Modalitäten aussieht, wer da das Porto zahlen muss.
Ja, oder sowas. Genau.
Natürlich, ich glaube, auf alle Fälle wollen sie keine Rückrufaktionen über die Kunden machen. Also, dass die Kunden ihre Spiele abgeben müssen und ein neues bekommen oder so. Denn im Grunde natürlich wär so ein Spiel strafrechtlich zu beschlagnahmen. Und was aber nicht heißt, dass du es nicht privat selber zu Hause besitzen darfst.
Zumal die Gefahr auch noch besteht, dass die Kunden dann einfach sagen, ich will jetzt aber mein Geld wieder haben, weil sie in der Zeit schon durchgespielt haben.
Und dann sagen, im Nachhinein noch ein bisschen süffisant, dass wir auch so unser Testmuster bekommen haben. Haben sie uns ein Hakenkreuzspiel geschickt.
Die Schweine. Aber ist ja, glaube ich, auch nicht so schlimm, weil das ist auch kein Geheimnis, dass Wolfenstein weder in Amerika noch in Deutschland so gut gelaufen ist. Das ist von den Verkaufszahlen, glaube ich, eher enttäuschend.
Ja.
Und auch wenn es hier eben durchaus wirklich Fans gefunden hat, wie dich, Daniel,
wie mich,
dann...
8 von 10 hätte es von mir gegeben?
Ja, ich habe durchaus andere Stimmen gehört,
die ich auch
davon begeistert waren, und ich habe auch Stimmen gehört, die davon unbeeindruckt waren.
Ja, das stimmt. Jeder hat seine Meinung, glaube ich, da wieder mal.
Aber es ist halt eben auch so, dass anscheinend die Käufer eher nicht deiner Meinung waren.
Ja, dann, die klar, haben das Spiel, aber da bin ich auch...
viel erfreulicher, weil das Batman so gut ankommt.
Ja, aber ich bin, wollte aber noch sagen,
dass
ich
auch Misserfolg zum
der Meinung ich. Der Käufer bin. Also wenn ich es mir jetzt hätte kaufen müssen, wäre ich nicht auf die Idee gekommen, weil ich finde, es ist einfach nicht so der Zeitpunkt... in Wolfenstein rauszubringen. Selbst mich als Fan hätte das jetzt nicht gereizt. Ich hätte einfach nicht so Lust drauf.
Genau, also Wolfenstein liegt quasi auch ohne Rückruf wie Blei im Regal. Dafür verkauft sich wie geschnitten Brote Batman Arkham Asylum. Und da muss man wieder sagen...
Geile Überleitung.
Muss man zum einen
erwartet.
Und zum anderen muss man sagen, da ziehe ich mal meine Zipfelmütze vor Eidos, weil sie wirklich das perfekte Timing hatten. So ein Spiel wie Batman Arkham Asylum hätte zu keinem anderen Zeitpunkt rauskommen können als eben Anfang August. Die Ferien waren zu Ende August, war 20. August oder so. Die Ferien waren zu Ende, alle kamen wieder rein, es war ein bisschen Geld, die Leute wollten was zum Zocken haben.
Die Leute hatten auch ein bisschen den Batman-Hype im Hinterkopf, vielleicht.
Nein, das ist ja das Interessante, sie haben sich nicht drängen lassen, das rauszubringen oder irgendwie so.
Ja, damit es noch ja aber trotzdem hat man immer noch so, also ich meine, wenn du...
Als der Film
ist,
da war.
Man ist immer noch ein bisschen affiner zu Batman, als wenn das jetzt vor dem Film erschienen wäre.
Ja, genau, das, aber ich denke mal, das spielt echt keine große... Ja, vermutlich, aber auf alle Fälle die guten Testergebnisse und halt wirklich, weil es kein anderes Spiel gab. Denn es ist ja klar, wäre dieses Spiel jetzt zum Beispiel am 15. November rausgekommen, irgendwie so zwischen Assassin's Creed 2 und Modern Warfare und 2.
Uncharted 2,
was ja schon am 16. Oktober kommt. Aber wenn das da rausgekommen wäre, kein Arsch hätte Batman gespielt, egal wie gut das gewesen wäre. Weil dann einfach so ein neues Spiel nicht stark genug ist. Deswegen vielleicht eben auch diese ganze Release-Verschiebung auch gar nicht ohne Grund.
Bei Heavy Rain und alles. Aber genau. Obwohl, jetzt tummeln sich ja eh alle.
Jetzt
aber
das
sich
alle
dann, Thema hat man ja alles, das müssen wir ja nicht wieder noch aufgreifen. Aber ich meine, was war noch Highlight der Woche? Ich weiß ja nicht, ob wir jetzt schon drüber sprechen wollen, der Daniels-Test von Halo.
Ja, da kommen wir, ich würde sagen, zu den gespielten Spielen
kommen wir noch später noch.
Ah, okay. Kommen wir noch, ansonsten natürlich eben, klar, Forza Motorsport ist die Demo gestern erschienen.
Es gab halt, also das war wirklich die ODST-Woche, so viele ODST-News, die auch viel angeklickt wurden. Es gab ja, die einen haben Kritik daran geäußert, dass es halt hier Add-on-Charakter hätte und die anderen haben gesagt, nee, das ist schon lang genug, aber Microsoft hat es falsch vermarktet und so weiter. Aber das sind Themen, die sind jetzt nicht so wirklich diskussionswürdig, weil da ist auch schon alles drüber gesagt worden.
Ja.
Da wird gleich auch nochmal alles zu gesagt.
Also. Wer es mag, der mag es, wenn nicht, der nicht.
Ja, dann vielleicht nochmal kurz zu den...
zu dem Sexspiel da, diesen 3D-Sex, Vader 2.
Ja.
Weil da haben wir regelmäßig drüber berichtet, dass es ein...
hat sich auch gelohnt, weil wir kriegen jetzt endlich einen Redaktionsaccount für dieses Spiel.
Und hoffentlich auch diesen Controller. Also das ist so ein virtuelles Sexspielchen, was hier ein bisschen irgendwie mit Second Life-Grafik läuft, ein bisschen besserer. Aber der Clou ist, da gibt es so eine Art Guitar Hero Controller in Mösenform. Also man kann da wirklich seine Gelüste ausüben, als hätte man eine leibliche Frau vor sich.
Ja, das ist da du ja bei deiner Wortwahl vermutlich nie mehr in den Genuss einer leiblichen Frau kommst.
Zumindest nicht umsonst.
Eine Alternative.
Klar, genau, auf dieses perfekte Sex-Statement von mir eben wollte ich auch nochmal hinaus. Das ist natürlich immer kurios, dieses Spiel zu sehen, zumal es da auch so lustige Sachen gibt, wie die Spock-Ohren oder so, je nachdem, Arven Herr der Ringe-Ohren oder auch
Tiermasken.
Genau, die lustigen Katzen- und Hundemasken. Wobei du die Hundemaske ja nicht mehr brauchst, Kappi.
Aber das sind immer so lustige Sachen, wo man immer sich denkt, man denkt, man kennt schon alles im Leben, aber dass es da draußen auch eine Zielgruppe geht, die sich gesagt hat, ich finde das Spiel geil, aber ich will unbedingt, dass man da Tiermasken tragen kann.
Ja.
Wusste ich noch gar nicht.
Ja, also wenn man vögelt,
dann
auch...
Aber neuerdings gibt es ja auch jetzt halt diesen Stellungseditor, da kannst du deine eigenen Liebesspielstellungen machen. wahrscheinlich, ich habe es ja schon angedeutet in der News, auch den berühmten Helikopter, der ja auch zum Standardrepertoire bei uns...
Und Rennschwein Rudi Rössel.
Ja, genau. Nose Drill ist auch sehr beliebt, der Nasenbohrer. Da kann man schon auch mit mehr als zwei Leuten sehr kreativ sein.
Es ist natürlich auch sehr langweilig, dass die beliebte Berliner Hardrock-Band Rammstein sich quasi auch das schamlos bei Area Games wieder... bedient hat.
Ich dachte,
die Airway Games Regel 2 so zum Herzen genommen hat, dass sie ein neues... Also erstmal in doppelter Hinsicht. Erstmal die Wortwahl von Daniel geklaut. Die neue Single heißt Pussy.
Ja.
Also da haben sie den letzten Podcast gehört und...
F.Otten.
Genau. So. Und wenn man sich das Video anguckt in dieser unzensierten Version, muss man sagen, Dagegen sind wir Chorknaben.
Ja. Also, wir wollten sowas schon immer machen. Ja. Wir wussten nicht, dass das in Deutschland geht.
Eben, dass man, ja, das so, dass man das auf so einer Seite anbieten kann. Aber da wir das jetzt wissen,
ja,
und da wir auch irgendwie nachlegen
die müssen, Gamer Girls Kooperation, ja, fragen, und dann können wir mal schauen.
Ja, genau. Und bis wir da sozusagen unseren Wunsch erfüllt
bekommen. Du dann mit Christian?
Bis wir unseren Wunsch erfüllt bekommen, können wir noch über die Spiele, die wir gerade zocken, reden.
Ah.
Du spielst ja seit gestern Dragon Age Origins, darfst du aber leider nicht sagen, erst am 3. November.
Noch das Spiel. Oh.
Ja, schade. Du darfst auch nicht verraten, dass du das schon spielst.
Nee.
Nee, es war nur theoretisch gesagt.
Ja, du könntest es jetzt spielen.
Könnte ich, aber mache ich nicht.
Aber machst du nicht.
Genauso theoretisch wie dein komisches 3D da.
Wo es könnte mir auch gefallen.
Könnte sein.
Könnte, aber könnte, man weiß aber es
nicht. Man weiß es nicht.
Nee. Aber du, willst du nicht erstmal noch, dann bevor wir Daniel endlich auf seine Halo abspritzen lassen, du warst auch gestern noch auf dem Event. Da darfst du ja auch nicht so viel erzählen. Halo machen?
Ich darf auch nicht so viel erzählen. Ich war ja diese Woche auf zwei Events. Einmal, das war unspektakulär, am Dienstag in Berlin-Kreuzberg. Da war eine Garage und da findet das Need for Speed Battle statt.
Spektakulär, da habe ich aber anderes gehört.
Ja, das Need for Speed Battle findet da statt und das ist halt eine ganz witzige Sache, weil da werden zwei Autos getuned, von zwei verschiedenen Tuning-Teams und die User haben sozusagen über die Webseite Need for Speed Battle die Gelegenheit, da Einfluss zu nehmen und Vorschläge zu machen, was da für Teile angebaut werden, wie es gemacht wird.
Ja, richtig vorstellen. Gibt es so welche, die haben sich so verirrte
ausziehen? Nein, das Ganze wird ja über eine Webseite gemacht und man hat da auch Live-Cams und sowas. Das finde ich ist eigentlich eine ganz coole Sache, wobei die beiden Teams unfair verteilt sind. Das Need for Speed Shift Team, das werkelt da an so einem 10 Jahre alten Audi S4 rum, der sieht schon ganz geil aus. Und das arme Nitro-Team, wie so typisch für ein Wii-Spiel, muss ein VW-Käfer-Team und baut da gerade so eine Art, wie heißen die Dinger, so ein
Ding halt.
Roadster, aber halt so mit Buggy. So dicken, mit dicken Reifen hinten und so.
Ja,
nicht
so ein dicker Reifen.
Meine Güte.
Dicke Reifen-Auto.
Das als Rennspiel-Experte. Ja. Nee, genau. Und dann war eben gestern lud dann noch Düsseldorf ein, um sich die Siedler 7 anzugucken. Aber auch da wieder ein fieses, böses Embargo. Man darf nicht so viel erzählen, allerdings muss man auch nicht so viel zu erzählen, weil ihr habt schon den Trailer gesehen, der zeigt ungefähr die Spielgrafik, ihr habt schon die Infos bekommen. Und was ich aber nicht wusste und was ganz interessant war, war, dass eben der Bruce Shelley, der damalige Studiochef von Ensemble Studios, die für die Age of Empires Reihe zuständig waren.
Und Halo Wars.
Der alte Zögling von Sid Meier, der mit ihm zusammen auch an Civilization gearbeitet hat, an Railroad Tycoon und an anderen Spielen. Dieser Bruce Shelley, leibhaftig, war auch da. Denn kein Wunder, er ist jetzt als Berater bei Blue Byte angestellt und zwar schon seit März und soll dafür sorgen, dass die Siedler 7 sowohl einsteigerfreundlicher ist, als auch ein bisschen anwendungsfreundlicher und für den amerikanischen Markt ein bisschen besser ist, damit die Amerikaner endlich auch bei den Siedlern zuschlagen. Und er meinte dazu auch ganz putzig, zum Beispiel, er hätte dann als Vorbereitung Siedler 6 gespielt und gemeint, sein Problem wäre da halt, dass er das Gefühl hätte, der Computer hätte an dem Spiel mehr Spaß als er selber, weil man halt so wenig machen kann an dem Spiel. Das macht ja alles nicht von alleine. Und deswegen haben sich da Blue Byte vermutlich einen sehr geschickten Schachzug gemacht. Ich denke mal, der nächste, der auf dem Markt ist, ist Chris Taylor.
Ja.
Der dürfte vermutlich auch bald zur Verfügung stehen, denn nach Supreme Commander 2 oder so, dann ist die Expertise von
dem Mann auch häufig. Er kann noch mit sich zusammentun mit dem. Ne? Wie heißt er? Unser Junge von Shiny?
Ach, ja, Dave Perry,
genau.
Oder er macht es erstmal so wie bei Dungeon Siege und rettet sich, indem er Uwe Boll die Filmrechte an Supreme Commander verkauft.
Genau, aber vorher wird dann noch Space Siege noch verfilmt.
Mit dem Statham wieder.
Ja, mit Farmer diesmal.
Ja. Und aber du warst ja immer noch bei Rennspielen, du warst immer noch bei Flugspielen, weil du hattest ja, nachdem du letzte Woche
Over
Europe hattest, hattest du jetzt
Sturmovic, Birds of Prey und
haben wir darüber nicht letztes Mal schon gesprochen?
Wir haben ein bisschen, aber ich kann das nochmal summieren, einfach, dass beide Titel ihre Gleichberechtigung haben und auch
Daseinsberechtigung.
Ja. Genau, das meine ich gerade, danke.
Also was, wofür Frauen immer noch kämpfen.
Genau, schön. Naja, deswegen, aber ich meine, du bist ja ein gutes Beispiel dafür, wir lassen ja immer noch eine Frau in der Redaktion arbeiten.
Das war doch ein Witz.
Also, ich hätte auch überlegt, ob du vielleicht eine Karriere so als Synchronsprecher von Navigationsgeräten, weil die Männer hören ja auch Frauenstimmen.
Ja, genau.
Das wäre eigentlich genau dein Ding.
Mein Ding ist nicht deine Sache.
Also. Ja, ich weiß. Obwohl die Leute chronisch nach rechts umleiten würdest wahrscheinlich immer, ne?
Natürlich.
Nein,
jetzt wieder rechts abbiegen.
Genau. nochmal. Nee,
zum Reichstag.
Genau, es gibt nur ein Ziel.
Ja.
Reichshauptstadt Germania, zweite Abfahrt
rechts. Genau. Aber das soll jetzt nicht das Thema sein. Nein, genau, in Il 2, wo wir wieder beim Thema sind, da muss man ja die bösen Nazis auch mal wieder umbringen.
Richtig so.
Und genau. Und das Spiel ist, wenn man es jetzt vergleichen müsste mit Heroes Over Europe, und das kann man natürlich, grafisch besser geworden, ein bisschen auf jeden Fall. Präsentationstechnisch gefällt mir Heroes immer noch ein bisschen besser, einfach weil es ein bisschen mehr abgeht auf dem Bildschirm, aber EL2 ist halt die deutlich ernsthaftere Flugkampfsimulation.
Ja, wobei ich aber Heroes Over Europe, also so von den Settings und von den Umgebungen, viel schöner finde.
Ja, ja, also die Bodentexturen, die sind schon bei EL2, sehen schon schöner aus und so. Das sieht schon schöner aus, auch die Flugzeugmodelle, die auch sehr viel dynamischer sind, was auch das Schadensmodell angeht. Also, wie gesagt, die Leute, die jetzt halt nicht jetzt unbedingt ein Action-Feuerwerk haben wollen, die können sich EL2 auf jeden Fall angucken. Es gibt einen richtig heftigen Schwierigkeitsgrad, der heißt da Simulation. Den habe ich mir wirklich nicht länger als 10 Minuten antun können, weil so oft bin ich noch nie in einem Flugzeugspiel abgestürzt, einfach obwohl noch nicht mein Gegner da war. Also das geht gar nicht und das ist wirklich was für die Hardcore-Freaks, zumal man das nämlich auch nur tatsächlich in der Cockpit-Perspektive spielen kann im Simulationsmodus und dann auch gar keine Flughilfen da sind oder du Feinde durch irgendwelche Symbole erkennen kannst, sondern das musst du halt alles mit Augenmaß machen.
Also, finde ich faszinierend, weil es gibt vielleicht irgendwie noch jetzt so Xbox-Besitzer, die sagen so, oh, war das cool damals, so die Zeit so von Falcon 4.0 und von Red Baron und wie sie alle hießen. Ich hätte gerne mal wieder so bockeschwere Flugsimulationen.
Da können sie sich das antun.
Dann, genau, weil...
Und da muss man auch sagen, da haben die Jungs wirklich, und das Faszinierende ist, es arbeitet ja tatsächlich Gaijin Entertainment da auch mit dem Spiel. Und die Jungs dürften vielleicht denen bekannt sein, die auch X-Blades gemocht haben. Und,
wobei die natürlich, glaube ich, wieder nur einen Portierungsjob hatten. Also dann das Grundgerüst dieses PC-Spiel ist ja vermutlich unkaputtbar.
Ja, wahrscheinlich. Und also da haben sie
mal gute Arbeit.
Die haben
das Schwierigste war vermutlich immer diese ganzen Begriffe, so wie Hitler, Göring, Himmler aus den Zwischensequenzen.
Genau, das war ja sehr lustig.
Aber das hatten wir, glaube ich, letzte Woche
schon. Das hatten wir schon letzte Woche. Also wie gesagt, für ernsthafte Simulationsfreaks, die mal wirklich sehen wollen, wie gut man auch ein Spiel für eine Konsole ohne irgendwelche Schubregler portieren kann, die können sich das auf jeden
Fall machen. Aber es gibt doch auch ein...
Es gibt auch von Logitech, glaube ich,
sowas. Steuerungsflugzeugding
wieder. Aber es funktioniert eben auch ohne, das wollte ich damit sagen. Also das haben sie wirklich sehr gut gemacht.
Ich meine, mein Cockpit ist ja für dich optimal, weil du ja auch immer am Wochenende in der Schwanzhöhle abhängst, habe ich gehört. Den Abend da verbringst.
Du wolltest ja irgendeinen Witz machen. Ja. Du wolltest dich noch irgendwie rechnen für das Navigationssystem. Armselig, aber trotzdem, ich will es dir.
Ich wollte einfach nur hier mal den Kontrast bieten. Also ich mache ja nicht nur ab und zu mal einen Witz über eine Minderheit, über eine Frau, sondern auch über mich und über dich. Ja. Also wir sind hier wirklich so ultra witzmäßig am Start. Also keine Beschwerden, wenn hier mal irgendwie so ein nicht ganz politisch korrekter kleiner Gag fällt. Es ist auch immer gegen uns gerichtet.
Ich wollte gerade sagen, aber ich meine, genug von irgendwelchen...
Meistens gegen Herr Kapan.
Genau, wenn du mit dem Finger auf den anderen zeigst, dann zeigen auch immer drei Finger auf dich.
Genau. Eben,
genau.
Wie gesagt...
Moment.
Das war es jetzt genug von Flugsimulationen und von anderen jetzt,
glaube ich, was die Leute...
ODST. Genau, was die meisten interessiert, ist OAST.
OAST, genau, in der deutschen Version. Ja, das ist ein guter... Ansatz, das mal wieder interessanter für die zu machen, die eh so viel über ODST schon gehört haben. In der deutschen Version, da wird echt mit Synchronstimmen, die einem Nathan Fillion und einer Trisha Helfer nicht gerecht werden, die das in der amerikanischen Version machen. Ich bin kein Synchronsprecher, deswegen, ich habe gerade meine Lux
ein bisschen
Kehlkopf verstanden. Das war echt, als wenn ich eine Hummel im Arsch hätte, bloß halt in der Speiseröhre. Nee, und dann wurden halt so Sachen wie ODST übersetzt, aber nur in den Cutscenes. Also es wird dann OAST gesagt, OAST, die Orbital-Absprung-Schock-Truppen.
Ja.
Und auf dem Cover des Spiels und im Handbuch steht halt, im Handbuch steht auch OAST, aber auf dem Cover des Spiels ist ODST. Das heißt, wenn, dann hätten sie es konsequent scheiße machen sollen und nicht so wischiwaschi, hier mal scheiße und da wieder richtig.
Aber der Elsner ist dann nicht wieder reingesprochen.
Nee, den habe ich nicht gehört. Also
man weiß es nicht, aber angeblich ist ja Bungie dafür selber zuständig für die Lokalisierung, deswegen sagt Microsoft
wieder... Lassen wir das mal welche machen, die nicht deutsch sind.
Aber das hätten sie mal einfach mal Dinge zu machen lassen, Atari machen sollen.
Ja, Atari oder meinetwegen auch DTP und Co., denn die haben zumindest ja mal
Zugriff
auf einen super Stimmenpool. Also es ist ja mal seltsam, dass bei den manchen kleinen Adventures wirklich da so die ganze Who-is-Who-Liste der deutschen Synchronsprecher am Start sind, aber dann so eine Top-Titel wie Halo dann plötzlich so eine Mickey-Maus-Stimmen.
Ja, und vor allem, die können wir ja auch nicht erzählen, dass irgendwie Elton jetzt günstiger wäre als die meisten coolen Synchronstimmen, die man kennt.
Elton, glaube ich, hat den Scheiß ja sogar umsonst gemacht, weil er so ein großer Halo-Fan
war. Und weil es wahrscheinlich wieder eine Promotion-Aktion war.
Ja, also. Das ist außerdem.
Na gut.
Das war ja noch aus der Zeit, wo Microsoft auch einer der Hauptsponsoren der WOC-WM war.
Da können wir ja auch froh sein, dass, dass die nicht jetzt einen Boxenengel dafür genommen haben. Ja.
Oh, das wäre auch was gewesen.
Die sehen zwar echt klasse aus, aber so sprechmäßig sind sie echt auf meiner Wellenlänge.
Ja. Ey, aber sag mal, ist es nicht eigentlich ein Sakrileg, was ich gehört habe bei dem Spiel? Das hat ja keine Recharge-Funktion bei der, bei dem, bei dem, bei der Lebensenergie.
Eigentlich doch, oder? Es wird ja immer getrennt zwischen Stamina,
was genau. Immer man, hat so ein kleines Schutzschild wieder, was natürlich nicht mit einer M-Jolnir-Rüstung zusammen mithalten kann. Aber ein leichtes Regenerationsfeature ist da. Und dann hat man noch seine normale Lebensenergie, wie man das aus Halo 1 noch kennt. Und die kann man dann mit Health Packs, die man so findet, dann auch wieder aufladen.
Es fühlt sich auf alle Fälle, glaube ich, ein bisschen verletzlicher als der Master Chief.
Das auf jeden Fall. Ja, halt auch wirklich gerade auf legendär, weil du hast dieses regelmäßige Regenerieren nicht. Und wenn mal deine Lebensenergie echt so am letzten verkrüppelten Ast hängt, dann helfen dir die Schilde auch nicht mehr viel. Und dann bist du echt nach ein paar Schüssen schon tot. Also da hat sich einiges geändert. Dafür finde ich es aber trotzdem nicht schwerer, weil man weniger gegen so richtige Gegner Massen kämpft, sondern mehr so gegen punktuelle kleine Trüppchen. Und das ist gerade im New Mombasa Stadtbereich, den man so im Sandbox-Style erkunden kann, ist das halt ein bisschen freundlicher dem Spieler gegenüber, als man das aus einem riesen Level aus Halo 3 kannte.
Was für mich ja die neue Pest ist, sind Audiologbücher. Also
seit
Bioshock baut jedes Spiel Audiologbücher ein.
Ja. Ja.
Ich muss die jetzt alle bei Halo suchen. Selbst Wolfenstein hat Audiologbücher eingebaut.
Scorpion hat
Audiologbücher. Also bei Halo finde ich es deswegen jetzt nicht so scheiße, weil du kriegst in der Spielwelt ziemlich auffällige Signale gesendet, wo so eins ist. Dann fangen immer so Laternen an zu blinken und die Sirenen von Polizeiautos spielen verrückt und Telefone spucken Münzen aus. Und da ist halt dieser, man kennt das ja, dieser Hausmeister, der die Stadt überwacht hat vor dem Angriff. Der will einem da helfen und mit der Nase auf solche Sachen stupsen. Und so ist es halt nicht ganz so schwer, die zu finden, bis auf das Letzte. Weil, und da kriegt man absolut gar keinen Anhaltspunkt für, und ich schwöre, ich habe 2 komplette 24-Stunden-Tage meines Lebens geopfert, umsonst, weil ich das nicht wusste. Das letzte Logbuch findet man nicht in New Mombasa, was man erkunden kann, sondern das findet man in einem der letzten Levels. Aber erst dann, wenn man die ganzen anderen in New Mombasa schon entdeckt hat. Das heißt, nachdem man das Spiel durchgespielt hat und die ganzen Teile gefunden hat, muss man nochmal separat ein Level laden und dann da das Letzte finden. Also das ist ein bisschen... Und
ist das dann noch dein Wert?
Ich finde schon, weil erstmal passiert dann eben in-game in dem Level noch was damit zusammenhängt. Und es wird bei diesen Audio-Logs eine kontinuierliche Handlung erzählt, die wirklich halt von Logbuch zu Logbuch nahtlos weitergeführt wird.
Okay, also und, nicht so diese typischen, was man so sieht.
Nee, nicht so belanglose Sätze.
Ja, manchmal ist so dann so ein Anruf beantwortet.
Ja, genau. Also da hast du wirklich so eine richtige Geschichte.
Wobei von einem, eine komische Parallelgeschichte erzählt.
Ja, die aber wirklich damit zusammenhängt und einem die Hintergründe des Spiels näher führt. Und deswegen auch für jemanden, der wirklich an der Story auch interessiert ist, so komisch und krude sie bei Halo schon immer war. Für die Leute ist das super interessant. Und es wurde halt von einem externen Team gemacht, das auch damals die I Love Bees Kampagne schon gemacht hat für Halo 2. Und ja, das ist nicht nur mit Audio-Files verbunden, sondern auch mit coolen, stylischen Standbild-Artworks,
die man sich aber was soll denn das eigentlich mit dieser komischen Zusatz-CD da?
Da ist der Mutti.
Ja, aber die ganzen Halo-Fans, die haben wir hier Karten noch alle schon.
Aber die können sie dann von ihrer Festplatte schmeißen, weil sie dann nicht mehr auf der Disc drauf ist. Ja, ich meine, es ist einfach eine Beilage, die sie wahrscheinlich gemacht haben, weil sie sich angeboten hat. Sie haben jetzt das letzte Map-Pack praktisch rausgemacht, dieses Mythic-Pack und diese 3 Extra-Karten da. Und damit ist der Multiplayer-Modus abgeschlossen und jetzt hat man auf der Disc einfach nochmal so das Kompendium. Das ist klar, man braucht es nicht unbedingt, wenn man Halo 3 schon hat. Aber es ist trotzdem eine nette Beilage, um das Paket noch mal abzurunden. Also.
Hat jemand von euch die Forza Motorsport 3-Demo runtergeladen?
Ja.
Ich auch.
Ich nicht.
Gestern Abend runtergeladen, heute Morgen gespielt.
Ich schon mittags.
Ich habe ja nicht diesen Luxus des Homeoffice.
Ja.
Abgesehen davon, dass ich gestern in Düsseldorf war. Dein Eindruck?
Ich habe es nicht gespielt.
Hast du das gesagt?
Ich habe es nur runtergeladen.
Genau, erstmal haben wollen, ja. Nee, also was ich super sympathisch an dieser Demo finde, ist, dass sie halt eben wirklich nur eine ganz beschränkte Auswahl zulässt, nämlich nur die Auswahl zwischen 6 verschiedenen Autos oder 5. Ich möchte mich da jetzt aus dem Kopf nicht festnageln. 5 oder 6, je nachdem, so viele Klassen, wie es da gibt, nämlich diese A, B, C, D und S und so. Genau, mag sein. Und einen Kurs. Ich hatte nämlich schon Angst, weil ich freue mich ja eigentlich wie ein Schnitzel auf Forza Motorsport und eigentlich wollte ich es mir gar nicht runterladen, die Demo, weil ich möchte eigentlich alles so in dem fertigen Spiel erleben. Ich will nicht vorher schon wieder so ein bisschen was spielen und dann am Ende nochmal. Und deswegen war ich froh, dass man nur diese eine Strecke, die ganz hübsch war, fahren konnte mit den verschiedenen Autos. Und es hat natürlich super gefallen. Ich habe mal ein bisschen die Cockpit-Perspektive ausprobiert, vor allem natürlich durch Shift, weil man jetzt durch Shift irgendwie manchmal ein bisschen Bock auf Cockpit hat. Allerdings ist, glaube ich, auch Shift das einzige Spiel, wo das wirklich Spaß macht, weil bei Forza habe ich dann gleich wieder auf meine Motorhome-Perspektive gemacht, weil man will irgendwie doch mehr sehen. Und das ist übrigens ganz lustig, finde ich, die meisten von euch, die schon über 18 sind und einen Führerschein haben, werden das vielleicht kennen, wenn ihr mal genau beim Autofahren darauf achtet, was ihr eigentlich seht, dann seht ihr eigentlich auch nur die Strecke vor euch. Also man muss ja immer nach unten gucken, um zum Beispiel auf den Tacho zu gucken oder auf irgend sowas. Das ist ganz witzig. Man hat ja so eine selektive Wahrnehmung. Und beim Autofahren, man sieht ja eigentlich, das ist wie übrigens mit dem 3D-Kino oder so, man sieht eigentlich die Umgebung nicht so, wie sie einem Cockpit-Perspektiven in Computerspielen vorgaukeln.
Das stimmt.
Deswegen, warum eigentlich dann diese Verschwendung machen, dass man halt nur so 2/3 des Bildschirms hat und der Rest irgendwelche Anzeigen sind, weil ich sehe bei der Cockpit-Perspektive bei Forza auch wieder die Mittelkonsole, ich sehe halt alles so auf einen Blick, was ich aber eigentlich gar nicht sehen muss, weil diese Informationen helfen mir ja beim Rennen nicht. Ansonsten Forza Motorsport, cool, dass es Microsoft da genug Selbstbewusstsein hat und sagt, wir geben die Demo einen Monat vorher raus. Gibt's auch selten. Und ich denke mal, alle Fans werden, die sich die Demos gesaugt haben und gesagt haben, geil, mehr davon und jetzt umso mehr halt die 4 Wochen warten.
Ja, ich meine, sie haben es auf der Gamescom ja schon anspielen lassen.
Ja.
Von daher müssen sie auch nicht befürchten, dass die Leute dann irgendwie sagen, oh, es gefällt mir doch nicht so gut. Das Feedback war ja auch schon da.
Man und könnte böse sein und sagen, ein Polyphony würde für die Demo vermutlich 5 Euro verlangen.
Ja.
Ja, aber eine Prolog-Demo erstmal.
Ja, genau.
Die richtige Demo, die kommt dann 2010.
Ja.
Nein, das war jetzt böse.
Ja, wirklich.
Sowas mache ich eigentlich.
Sowas ist eigentlich nicht unser Ziel.
Nee.
Genau, ansonsten ist ja die Woche, was ist die Woche noch rausgekommen?
Ich spiele gerade Red.
Genau.
Da haben ja viele, einige Seiten ja schon einen Test online. Wir haben es halt spät bekommen. Und es macht es auch einem nicht wirklich einfach, weil es ist ein Spiel, das ist mir zutiefst sympathisch. Ich finde die Cutscenes so im Grindhouse-Stil richtig geil. Und das hat einfach tolle Ideen und immer so eine kleine Überraschung, was die Hauptdarstellerin Ruby so macht. Also die tritt mal in der Cutscene einfach so sinnlos in eine Kamera und die ist dann kaputt. Aber sie macht das halt eine unheimlich lässige Art. Oder um ihre Lebensenergie aufzuladen, nimmt sie einen Schluck aus einer riesen Whiskyflasche, wirft die in die Luft und zerschießt die mit ihrer Pistole. Und das ist einfach, das macht einfach Spaß. Man hat zwischendurch sogar so Grindhouse-Style Werbeeinblendungen. Da habe ich mich echt auch gekugelt vor Lachen. Aber es ist ja so eine Art Stranglehold jetzt mit einer Frau und fährt aber so die gleiche Schiene, will auch so Filmflair halt verbreiten. Es sieht aber größtenteils jetzt sehr veraltet aus, also wie ein durchschnittlicher Xbox 1 Titel, hat noch nicht mal so den Versuch unternommen, das mit so ein paar Next-Gen-Effekten so zu verschleiern, dass es eigentlich total alt aussieht. Und es kommt dazu, dass die Spielmechanik auch, ja, knallt alle Gegner ab, aber auf so eine auch so veraltete Art, die auch nicht sehr dynamisch wirkt. Und da war halt schon so ein Max Payne 1 damals besser. Aber es macht halt trotzdem Spaß. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was es für eine Wertung kriegen soll. Auf jeden Fall keine schlechte und eine Empfehlung an Leute, die bei einem Spiel eher so den Stil in den Vordergrund rücken wollen und so weniger das absolute, die Gameplay-Offenbarung oder sowas.
Ich glaube, es ist ja auch kein Zufall, dass, glaube ich, auch im Vorspann oder so halt gleich nach irgendwie den Credits irgendwie auch genannt wird, welche Musikgruppen da mitspielen.
Und, denn
Musik ist ja ein wichtiges Element von dem Spiel.
Das die Mucke, ist ja, die ist grandios. Ja. Also ich habe echt, das ist wie bei einem Tarantino-Film. Du kriegst da, egal ob dir der Film gefällt oder nicht, gut, mir haben sie alle gefallen, aber es gibt auch Leute,
auch
die mögen hier irgendwie Death Proof nicht oder so. Aber selbst da muss man echt sagen, da ist wieder so eine geballte Ladung an Songs, die man nicht unbedingt alle kannte, aber sofort kultig findet und sich eigentlich auch sofort auf den MP3-Player laden will, legal. Und das ist halt auch absolut bei Red wieder der Fall. Also ja, wer halt auf so eine Art von verrückten, abgedrehten, oldschool Filmflair-Stil steht, der hatte echt ein super geiles Spiel.
Ja, ansonsten, was haben wir noch irgendwie? Ich spiele halt immer noch Professor Layton. Bin halt immer noch von begeistert. Es gibt halt, wie gesagt, für mich immer nur sehr wenig DS-Spiele, die ich lange und ausgiebig spiele. Dazu gehört halt eben, klar, die Phoenix Wright-Reihe und eben Professor Layton. Und ich finde es halt schön, dass du bei Professor Layton 2 eben auch viele Verbesserungen eingeführt haben. Sie haben jetzt noch mehr Minispiele, zum Beispiel, dass man nebenbei noch diesen Hamster fit machen muss und ein Spiel mit einer Kamera, wo man halt diese klassischen, die wenn Lego fallen so aus der Hör zu, diese finden den Fehler Bilder finden muss, so zwei Bilder, die man vergleichen muss und dann gibt es da irgendwelche Änderungen. Ist ein sehr charmantes Spiel und ich muss sagen, ist mir bei der Gelegenheit auch wieder aufgefallen, es gibt so viele Leute, die immer so schnell anfangen zu jubeln bei so Spielen wie The Whispered World oder anderen Spielen und sagen, dass es ein ganz besonderer Stil wäre und künstlerisch so wertvoll. Und da muss ich sagen, das machen so Spiele wie Professor Layton so nebenbei. Ja. Die haben einen sehr, sehr eigenen Stil, die haben eine sehr eigene Musik, schaffen es aber auch eine super Atmosphäre aufzubauen, aber lassen das nicht so bei jeder Gelegenheit raushängen, indem sie einem immer wieder erzählen, so hier, das ist jetzt aber besonders wertvoll, weil das ist so Europa im 17., Europa im ausgehenden 20. Jahrhundert oder so, sondern finden einfach diesen Stil. Und das ist natürlich auch so Anime-Variante von Europa, aber es sieht halt sehr schön aus und es ist halt alles sehr stimmig und die Atmosphäre ist halt auch immer so ein bisschen, so eine, keine traurige, aber halt immer so ein bisschen bedrückte oder so, weil das ja schon immer dann da Schicksale sind, die man da so eben als Professor Layton mit zusammen mit dem kleinen Jungen da entdeckt. Also deswegen immer Hut ab vor solchen Spielen, die so eine, wie selbstverständlich so eine Tiefe anbieten und nicht, wo die von Anfang an auf sowas geprügelt werden. So ja, wie, du musst jetzt hier anspruchsvoll sein und du musst
dann die Scheiß drauf, wie blöd das Gameplay ist, die Stimmung ist geil.
Die Stimmung ist geil. Also, wer das nicht versteht, der ist zu blöd.
Genau.
Wobei André Peschke ja meinte von Krawall, unser lieber Freund, dass The Whispered World, wer dieses Spiel irgendwie nicht mag oder da Kritikpunkte dran hat, der mag keine Adventures.
Ja. Das ist komisch. Na gut, da ist der arme André, glaube ich, in die alte Falle gelaufen. Es gibt Formulierungen, die man als Tester niemals verwenden darf. Und das ist eigentlich diese Formulierung, wer dieses Spiel nicht mag, mag keine Spiele.
Ja.
Das wurde, glaube ich, bei Half-Life 2 schon öfters genannt. Und das ist natürlich halt immer
einfach. Das ist ja so, als wenn man im Podcast F.Otze sagen
würde. Ja, da kannst du auch irgendeinen Film nehmen und sagen, wer den Film nicht mag, der soll nie ins Kino gehen. Die Geschmäcker sind halt auch unterschiedlich.
Klar.
Genau. Ansonsten denke ich mal, war das ein guter Abschluss. Wir haben eine spannende Woche vor uns. Es ist die erste Oktoberwoche. Nicht nur, dass die PSP Go startet, nein.
Es steht auch ein Test von Stoke, dem Snowboard-Spiel, auf das viele warten, für die Xbox 360 im Haus.
Ja.
Haus. Bei mir?
Es steht bei Knappi noch der NHL 10 Test.
Yeah,
dann müsste nächste Woche, glaube ich, ja FIFA 10 rauskommen. Dann geht es dann auch langsam los. Und worauf sich die Rollenspieler besonders freuen, mich und Johannes eingeschlossen, Risen, die Stunde der Wahrheit. Ja.
Vielleicht kriegen wir auch unseren Account von 3D Sexfehler.
Genau, dann wird es, denke ich mal.
Ein oder mehrere?
Ja, also, wen willst du denn da spielen?
Ja, genau.
ich glaube, einer reicht, den können wir uns ja teilen.
Ja, also, aber alle Kondome bei diesem Controller benutzen. Ja, also.
Also, in diesem Sinne, glaube ich, haben wir
jetzt. Aber ich glaube, ganz kurz,
ich muss noch ein bisschen Kritik üben an den Leuten, die mit uns Farmville gespielt haben. Also, ich habe ja schon einige Leute gesehen,
die ein bisschen weggebrochen
sind. Es waren erfreulich viele. Nicht, dass es noch mehr werden könnten, aber der Ehrgeiz fehlt da so ein bisschen.
Also, ich habe mir schon ein paar Farmen hier angeguckt. Das sieht nicht nur verwahrlost aus, das verrottet da alles, Leute. Das sind Nahrungsmittel.
Ja.
Also, damit spielt man
die Ernsthaftigkeit.
Ich kenne die Lösung. Das ist nämlich Protest gegen deinen ultraschlechten Wahlweisenwitz im letzten Podcast.
Der sehr Protest gut war.
Davor wollen sie nicht mehr mit euch Farmwelt spielen.
Die SPD hat schon überlegt, ob sie damit Wahlkampf betreibt.
Ja, warum denn die SPD? Da hat er offenbart, was er
will. Weil ich jetzt einfach nur ich hätte jetzt auch für dich die NPD nennen können.
Stimmt ja, die Bundestagswahl steht auch noch an.
Also da müssen wir dran erinnern.
Die nächsten 10 Tage?
Ja, Leute, geht wählen.
Ich weiß ja, wie das ist. Ich wollte auch eigentlich am Wochenende Fernsehen gucken. Aber einmal rausgehen
zu. Was gucken wir am Wochenende?
Fußball.
Ja, was steht an? Welcher Schlager?
Ja, Dortmund gegen Schalke.
Dortmund gegen Schalke. Ja. Also das wundert euch nicht.
Hier Derby, oder?
Wenn die nächsten Schalke und Dortmund-Spiele wieder mit so einer Reservemannschaft bestritten werden müssen, weil alle die roten Karten kriegen und tot gefault werden. Also es wird ein wunderschönes Spiel. Wir tippen natürlich und wir hoffen alle für Schalke.
Ich für Dortmund, weil das ja meine zweite Mannschaft nach Köln ist, genau. Die ja gegen Wolfsburg
sehr gut.
Grandios gewonnen hat. Wenn
ich Opportunist bin, möchte ich nur kurz bescheiden,
dass Hertha
ich
kein Hertha-Fan
bin. Nachdem wir jetzt in der Tabellen-Schlusslicht sind, bin ich jetzt in der zweiten Liga angekommen und fiebere für den ersten FC Union.
Was ich nicht gut finde, weil ich wohne ja in Köpenick noch und die Jungs sind ja direkt bei mir um die Ecke und das ist schon immer sehr lustig, wenn du so einfach nur kurz einkaufen gehen willst und dann erstmal durch so eine Polizeibrigade da erstmal durchlaufen musst. Und
das ist übrigens noch viel lustiger. Als ich in Düsseldorf gestern aus dem Hauptbahnhof ausgestiegen bin, wer begrüßt mich da? Mich begrüßen da zwei Polizisten mit Schutzweste und Maschinenpistolen. Also, und warum? Natürlich, weil dieser Schmacko da, dieser Bonner Islamer, hat ja da wieder mit irgendwelchen Drohungen gemacht. Und das Coole fand ich, dass da in Düsseldorf alles total verrückt gespielt war und wie gesagt, die da schon mit Maschinenpistolen auf dem Bahnhof patrouilliert haben. In Berlin kein einziger.
Doch.
Ja?
Deswegen also ich habe
nicht gesehen.
Okay, das sind die dich beschatten.
Ja,
die sind aber immer mit
dir. Also ich wusste ja nicht, dass man das so beschatten nennt, wenn du da in voller Montur dahinter einherstammst.
Nee, also ich glaube schon, na klar, auch wegen der Bundestag, weil die halt gesagt haben, anlässlich der Bundestagswahl lassen wir es mal ordentlich
kacken. Ja, aber erst danach. Sie haben ja gesagt, die Bundesbürger haben es ja in der Hand.
Ja.
Wenn du keine Partei willst, die für den Auszug aus Afghanistan will, dann werden wir ein Wunder erleben.
Die gucken dann auch. Also die überprüfen dich dann auch, die rufen dann auch an, wen hast du gewählt? steht. Und ja, wenn du dann natürlich sagst, okay, dann
kann es sein, dass jemand mit einer Axt
im Brand setzen bei dir vor der Tür steht.
Mit der Masche kommt auch hier NPD und Co. an und sagt, wenn ihr keinen Terror wollt, dann müssen die ja abstimmen. Also das ist genau der gleiche Müll.
Ja, die NPD schickt ja in Berlin Briefe rum an die ausländischen Abgeordneten, in denen sie sagt, so, es gibt so ein Rückführungsangebot jetzt.
Haben die eigentlich schon Reichskanzlerkandidaten gestellt?
Ja, noch nicht. Also wie gesagt, Wahlen sind spannend und wir rufen ganz herzlich auf, dass sich da alle, die wahlberechtigt sind, und das sind ja die meisten Leser, die werden über 18 sein.
Ich wähle die Frauenrechtspartei.
Genau. Es gibt übrigens keine Regel Nummer 2 Partei, also nicht, dass ihr danach sucht.
Noch
also
nicht.
Genau, noch nicht, aber wir arbeiten. Ich denke mal, das wird die neue Piratenpartei.
Aber hallo.
Blut und Brüste.
Aber ohne Pädophile.
Genau. Also in diesem Sinne wünschen wir euch einen wunderschönen Wochenausgang und ein schönes Wochenende. Wir, das waren wie immer der Alex,
der andere Alex
und der Frauenrechtler, international bekannt, Daniel Pog.
Ja. Ja. Das heißt nicht ID, das heißt it. It, 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 it. Das heißt nicht ID, das heißt it. It, 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 it.
John Carmack.
Das heißt nicht ID, das heißt it, 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 it. Das heißt nicht ID, das heißt it, 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 it.
John Carmack.
It.
John Carmack.
It.
Ja.
So ein Tritt in den Eimer. Das heißt nicht ID, das heißt it, it.
Man.
Ninja Gaiden. Ninja Gaiden. Ninja Gaiden. Ninja Gaiden.